Ja, herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum der Karmakachu-Linie. Übrigens am ersten Tag des oder anderthalbten Tag des neuen Jahres nach tibetischem Kalender haben wir nämlich gestern Neujahr gehabt und das Kebi hat uns Grüße geschickt, das Karmapa International Buddhist Institute. Das ist sozusagen die Herzkammer der Kachu-Linie. Und wer den Segen der Kachu-Linie fürs neue Jahr haben will, der nimmt sich das einfach kurz auf den Kopf, für die, die schon ein bisschen dabei sind. Also, alles Gute zum Feuervogeljahr. Wer ist heute zum ersten Mal im buddhistischen Zentrum für so einen philosophischen Vortrag? Ja, herzlich willkommen. Diese Vorträge sind eine ganze Reihe, aber jeder soll auch für sich nützlich sein und verstanden werden. Und alles, was man sonst so zur Begrüßung sagt, was das für ein Zentrum ist, wer wir sind und so weiter, das steht alles auf unserer Homepage und in dem Flyer, der ausliegt. Weil wenn ich das jedes Mal erzähle, geht immer eine Viertelstunde verloren für immer die gleichen Worte. Das steht im Flyer und auf der Homepage. Ne? Und das ist eine Reihe, die so über ein Jahr lang einführt in die buddhistische Philosophie und Grundlagen so erläutert für buddhistische Meditation. Und der Johannes, der das sonst mit mir zusammen macht, der hat gerade Besuch. Fastnachtsflüchtlinge aus Berlin sind ins Münstertal gekommen und deswegen ist er heute Abend nicht hier. Ja. Organisatorisches und so weiter gibt es einiges, aber das passt nachher gut in den eigentlichen Vortrag. Deswegen würde ich sagen, machen wir das Organisatorische diesmal integriert in den Vortrag. Wir beginnen jeden dieser Abende mit einer kurzen Übung, einer typisch buddhistischen Übung. Und das heißt, man sitzt mit geradem Rücken, egal ob auf dem Stuhl oder auf dem Kissen, aber auf jeden Fall gerader Rücken. Und traditionell ruht die rechte Hand in der linken, die Daumen berühren sich leicht. Und dann üben wir, was alle Buddhisten üben. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Und während wir des Atmens gewahr sind, bemerken wir noch jede Menge anderes, was durch unseren Geist durchzieht. Geräusche, Körperempfindungen, Erinnerungen, Gedanken. Und das ist gar kein Problem. Wir üben uns, beim Atmen zu bleiben. Und auf die Weise bemerken wir, was Geist ist. Das, was jetzt in diesem Augenblick des Atmens gewahr ist. Und allem anderen, was sonst noch so passiert. Das, was Glück erlebt oder Leid. Es ist niemals ein äußeres Phänomen, das Glück erlebt. Sei es ein Porsche oder ein Kleid von Dior, sei es blonde Haare oder ein zünftiger Schnurrbart. Es ist immer der Geist. Und das ist das Ziel von Buddhas Lehre, dass wir den Geist meistern, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Genau dazu soll der heutige Abend uns auch weiterhelfen. Und Buddha riet, kein Wort zu glauben, sondern alles immer mit der eigenen Erfahrung zu prüfen. Und in dem Sinne setzen wir uns kritisch auseinander mit dem, was der Buddha da gelehrt hat, und prüfen, ob das zu Glück führt und uns hilft, Leid zu überwinden. In dem Sinne, also die Einladung, das, was heute Abend geboten wird, nicht einfach nur zu hören, sondern kritisch sich damit auseinanderzusetzen. Wenn irgendwelche Worte fallen, die man noch nie gehört hat, gleich mir ins Wort fallen und nach Erklärung fragen oder wenn irgendwas nicht logisch erscheint, gleich dazwischen fahren. Und kurz noch, wir hatten die letzten Abende so geguckt, nachdem wir so den Zyklus der vier philosophischen Schulen abgeschlossen hatten, in die Praxis im Theravada-Buddhismus. Der arbeitet mit dem ersten Zyklus von Buddhas Lehren. Und da hatte der Johannes dann uns in die Theorie und Praxis eingeführt, hat sogar einen ganzen Samstag hier mal Theravada-Praxis, also klassische Vipassana-Praxis gemacht. Und letztens hatten wir dann als Beispiel für die Mahayana-Praxis den Zen. Und da hat er dann den Bodhidharma nur als Karikatur gehabt. Ich habe hier tatsächlich eine 3D-Simulation von Bodhidharma, damit man nochmal so einen Eindruck kriegt, was war das für einer, dieser Inder, der nach China ging und den Chinesen sozusagen die buddhistische Lehre gebracht hat. Ich gebe es mal in die Richtung weiter. Also der sah wirklich kraftvoll aus. Das war ein Typ. Ja. Und da kann man sich vorstellen, wie das gekracht hat, wenn der den Leuten die Konzepte zerschlagen hat. Ja? Ihr erinnert euch, wir hatten ihn letztes Mal, dass er so zum Schluss der Veranstaltung noch kam und so lustvoll Batsch auf die Konzepte gehauen hat. Ne? Das konnte er gut. Und das ist so, was man im Zen bis heute macht. Ja? Also so, ich sage jetzt mal mit im übertragenen Sinne mit dem Kopf so oft gegen die Wand meditieren, bis die Konzepte weg sind. Ne? So, das war jetzt ein bisschen boshaft gesagt, aber so hat es der Johannes ja auch mehr oder weniger beschrieben. Und heute machen wir den Übergang in den dritten Lehrzyklus und gucken uns die Grundlagen für tibetisch-buddhistische Meditation an, für den fürs Vajrayana oder Diamantenfragzeug. Und da gibt es neben dem, was wir alle schon gemacht haben und wo wir ja schon mal die philosophischen Grundlagen als Madhyamika Shentong kennengelernt haben, eine andere nicht-philosophische Übertragung. Ja, wir hatten also all das, was wir als Nalanda-Curriculum benannt hatten, diese Auseinandersetzung, was ist der Geist, was ist die Natur des Geistes, bis wir da mit der Madhyamika Shentong darauf gekommen waren, der Geist ist offene Weite und zu allem fähig. Ja. Also er ist nicht etwas, das man greifen kann, nicht definiert durch Merkmale, nicht eingeengt durch Charakteristika, sondern ist grundlegend offen, aber in dieser grundlegenden Offenheit unbegrenzt fähig. Und das nennt man dann Buddha-Natur. Das war sozusagen der Endpunkt unserer philosophischen Reise. Und da knüpfen wir heute wieder dran an, weil die gleiche Einsicht, aber eben nicht auf philosophische Weise, sondern auf eine andere Weise, kommt nochmal über eine andere Übertragung in die Kachi-Linie. Und das ist die Übertragung des Buddha Maitreya. Und die ist so wichtig, weil wenn man diesen ganzen philosophischen Weg geht, dann könnte man ein paar Irrtümern unterlaufen. Der eine Irrtum ist, ich habe es verstanden. Ja, also solange man nicht ein Buddha ist, hat man es nicht verstanden. Ja. Und der andere Irrtum ist, dass man so, weil ja die Philosophie immer noch mit dualistischen Konzepten spielt, nicht wirklich rausfindet aus diesem Gegeneinanderfahren von Konzepten. Und da war ein gutes Beispiel. Letztens mal hat jemand gefragt, ob ein Zitat wirklich von Buddha wäre. Da ging es um Freundschaft und ob das wirklich der Buddha gesagt haben kann. Ich habe keine Freunde, denn dann kann ich auch keine Feinde haben. Und so hätte der Buddha nie gesagt, weil dieser Gegensatz von Freundschaft und Feindschaft ist ein dualistisches Konzept. Die Natur des Geistes ist nicht dualistisch, die ist aber auch nicht neutral, sondern die Natur des Geistes ist an sich etwas Beglückendes, Heilsames, Schönes und nicht neutral. Also Freundlichkeit oder Freundschaft im Sinne von Zuwendung, von Mitgefühl, von Verbundensein hat nicht als Gegenüber sozusagen das notwendige Gegenspiel von Feindschaft, sondern das ist etwas an sich Gültiges. Ja. Und der Buddha hatte sehr wohl viele Freunde, nämlich Dharma-Freunde, alle seine Schüler. Ja, er hat sich als spiritueller Freund gesehen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass man diesen Fehler nicht macht, den Geist, den wir die ganze Zeit philosophisch betrachtet hatten, irgendwie neutral misszuverstehen, ja, als sei das irgendwie ein Abstraktes. Sondern Geist ist es sehr, ja, wie soll man sagen, also wir erleben es die ganze Zeit. In diesem Changieren zwischen Glück und Leid, in dieser Dynamik all der Erlebnisse, das ist alles Geist. Geist ist hochdynamisch, Geist ist total aktiv, da ist die ganze Zeit enorm was los und das lässt uns nicht kalt. Ja? Das ist nicht schwarzes Loch oder neutrales, irgendwas Neutrales oder so, sondern Geist ist alles. Ja? Und genau das bringt die Übertragung des Maitreya. Und Übertragung heißt auch nochmal, da wird nicht sozusagen pädagogisch um Einsicht gerungen, wie wir das hier über die ganzen philosophischen Abende gemacht haben, sondern Übertragung heißt, da gibt jemand seine Erfahrung weiter. Und genauso ist es passiert von Buddha Maitreya auf Asanga, der dann diese 5 berühmten Abhandlungen geschrieben hat, die diese Übertragung des Maitreya konstituieren. Das sind 5 Bücher hier, also 3 davon habe ich jetzt hier, 1 ist noch oben in der Bibliothek und 1 haben wir noch nicht. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Also man muss nicht die ganzen 108 bibeldicken Bände lesen, in denen Buddhas Lehrreden zusammengefasst sind. Man muss nicht 250 Bände der Kommentare des alten Indien lesen und nicht die hunderten Kommentare aus Tibet. Wenn man wirklich das konzentriert haben will, dann reichen diese 5 Abhandlungen des Maitreya. Dann weiß man alles, was man wissen muss, um Buddha zu werden. Ja? Und das hat er nicht philosophisch hergeleitet, das hat er nicht sozusagen stufenweise erläutert, sondern er hat direkt auf den Geist gezeigt. Und das ist, was sozusagen uns als Übertragungslinie ausmacht, dass wir eben nicht nur diese philosophische Herleitung haben, sondern dass wir auch diese Übertragung haben von den Lehrern auf die Schüler.
Was, ja. Wer war denn dieser Maitreya?
Buddha Maitreya ist ein Bodhisattva, ein hochentwickelter sozusagen Schüler des Buddha gewesen, der aber weiterarbeitet. Der hat zu Buddhas Zeiten gelebt, war ein Schüler des Buddha und der wird, das hat der Buddha gesagt, der nächste Buddha sein. Der historische Buddha war der 4. in einer Reihe und vom 3. gibt es nur noch so, wie soll man sagen, so wenige archäologische Überreste. Man sieht, dass die Inder schon vor Buddha so in der alten Vorindus-Kultur hatten die schon Meditationen und sowas. Ne? Das sieht man da. Und das ist, und obwohl der Hinduismus ja gar nicht von den Indern kam, von der Induskultur, sondern von Norden her mit den, den Ariern. Und obwohl der Buddhismus tatsächlich erst 500 vor Christus entstanden ist, sind diese Darstellungen viel, viel älter. Ne? Und der Buddha hat gesagt, der 5. wird Maitreya sein. Und danach kommen noch 995 weitere Buddhas. Also wer gehofft hatte, die Menschheit stirbt aus, der muss sich noch gedulden. Ja, also es kommen noch 996 Buddhas, bis die Erde keine Menschen mehr tragen wird. Ne? Und der Maitreya wird der 5. Buddha sein. Ne? Und das gebe ich jetzt rum. Ja, ja. Man sieht es, der sitzt übrigens nicht in der typischen Meditationsstellung auf dem Kissen, sondern der sitzt, wie wir moderne Westler, auf dem Stuhl.
Ja. Und wie viele Buddha sind wir jetzt?
Der 4. ist der historische Buddha, der Buddha Shakyamuni. Und da hat er gesagt, also das Dharma wird eine gewisse Zeit lang blühen, dann wird es eine Hochzeit erleben, dann wird es langsam wieder runtergehen und irgendwann wird es verschwinden. Mhm. Und es wird zeitgleich passieren, dass die Zivilisation in Barbarei versinkt. Und dann werden die Verhältnisse so schlecht, dass die menschliche Lebensspanne sich extrem verkürzt. Und dann wird es den Leuten so schlecht gehen, dass sie so nicht mehr leben wollen. Dann fangen sie wieder an, Zivilisation aufzubauen. Und wenn dann die Bedingungen wieder da sind, dass da genug Leute sind, die innerlich und äußerlich den Überschuss haben, eine befreiende Lehre zu praktizieren. Also die nicht an Hunger leiden, die nicht ständig Kriege führen miteinander, die nicht ständig krank sind, sondern die inneren und äußeren Überschuss haben, dann hat ein Buddha eine Möglichkeit, wieder zu erscheinen und zu lehren. Also und das wird ein Buddha Maitreya sein.
Das wird er sein.
Ja, ja.
Das heißt, es gab jetzt bisher nur 4.
Genau, bisher gab es erst 4. Von insgesamt 1000, mit denen der Buddha gerechnet hat. Ne?
Okay. Mhm. Ja, aber das war ja damals, oder?
Das ist vor 2500 Jahren gewesen.
Ja, ja. Und keiner weiß, wie viel das mittlerweile da waren, oder?
Ja, Moment. Wenn er sagt, damit meint er sogenannte historische Buddhas, die sozusagen eine Lehre starten von Null. Es hat unzählige Buddhas gegeben, die mit den Methoden des Buddhas selber zur Buddhaschaft gelangt sind. Ne? Es gibt verschiedene Bedeutungen des Wortes Buddha. Einmal meint es den historischen Buddha, dann meint es jeden anderen historischen Buddha, also jeden, der die Lehre startet von Null auf. Dann meint es den Zustand von Buddhaschaft und dann meint es aber auch jeden, der den Zustand erlangt hat. Zum Beispiel Milarepa ist ein Buddha geworden, Marpa ist ein Buddha geworden, Tilopa, Naropa sind Buddhas geworden. Ne? Der Dalai Lama wird ein Buddha, wenn er aus der 10. Bodhisattva-Stufe dann übergeht in volles Erwachen. Der Karmapa wird ein Buddha, wenn er aus der 10. Bodhisattva-Stufe übergeht in volles Erwachen. Das alles ist mit dem Wort Buddha gemeint. Das ist einfach ein allgemeiner Begriff wie Erwachter. Ja. Mhm. Also die Übertragung des Maitreya, ja.
Ja, und aber jetzt sind vier da. Und wenn die in einer anderen Art gelehrt haben, die dem Buddhismus fremd ist?
Mhm. Also es gibt sozusagen die vier Siegel, die jede buddhistische Lehre auszeichnen. Ja? Alles zusammengesetzt ist vergänglich. Alles durch Ursache und Wirkung Bedingte ist leidvoll. Das ist das nächste. Das vierte ist nur Nirvana. Nur Nirvana ist Frieden. Ach so, und es gibt kein inhärentes Selbst, weder in den Phänomenen noch in der Person.
Was ist das inhärente?
Also kein Ich, kein wirklich vorhandenes Ich. Es gibt keine Essenz, zu der man sagen könnte, das ist Ich. Das Ich ist eine Illusion, aber auch die Phänomene haben kein Selbst. Ja, das ist das dritte Siegel. Also das zeichnet jede buddhistische Lehre aus. Und welche Farben und welche Formen dann da unterrichtet werden, das ist völlig zweitrangig. Okay, so viel zu dem. Und interessant ist auch diese historische Figur Asanga, die diese fünf Abhandlungen des Buddha Maitreya aufgeschrieben hat. Das war ein hoch ausgebildeter buddhistischer Lehrer im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert, also ja. Da wird dann lange Lebensgeschichte erzählt, wie der auf Buddha Maitreya meditiert hat und da zwischendurch fast aufgegeben hat, weil sich da nach 12 Jahren im Retreat immer noch kein Erfolg gezeigt hat. Und dann stellte sich raus, ihm fehlte Mitgefühl. Und Mitgefühl lernt man nicht, wenn man in der Höhle sitzt, sondern Mitgefühl lernt man, indem man sich dem Leben aussetzt und herausgefordert wird. Und als er das getan hat, dann hat er sozusagen diese Präsenz von Buddha Maitreya erlebt. Diese fünf Abhandlungen, wo alles drinsteht, was man wissen muss, die erzählen im Grunde nichts völlig Neues, was wir nicht hier schon gehört hätten. Es ist nur eine andere Art, wie es dargelegt wird. Es wird nicht so philosophisch hergeleitet mit Analyse und Untersuchung, sondern es wird einfach beschrieben, wenn du so denkst, ist das das Ergebnis und wenn du so denkst, ist das das Ergebnis. Ja, also wenn du denkst, es gibt ein wirkliches Ich, dann wirst du leiden, weil ein Ich ist eben, wird alt, krank und stirbt. Und dann wirst du an Alter, Krankheit und Tod leiden. Wenn du glaubst, die Phänomene sind wirklich, dann wirst du daran leiden, weil die Phänomene sind nicht wirklich. Ja, sie sind vergänglich, sie sind zusammengesetzt, also fallen sie auseinander. Ja.
Aber wenn du, ich sage mal schon, ich vergleiche es jetzt immer so, ich muss ja atmen letztendlich und ich leide aber, weil ich atme. Wie kann ich das Atmen dann in eine Harmonie bringen?
Also erstmal muss man nicht ständig ich denken, wenn man atmet, wenn man gar nicht denkt, also im Tiefschlaf oder was auch immer, also Atmen passiert relativ von selbst, da muss man nicht für denken. Und,
ich wollte das jetzt gleichsetzen mit dem, ich treffe ja Entscheidungen ständig.
Ja, genau. Da geht es dann in diesen Abhandlungen drum. Und die Entscheidungen haben Konsequenzen. Und da wird dann gezeigt, wenn ich so denke, hat es die Konsequenzen. Und wenn ich so denke, hat es die Konsequenzen. Und dann wird beschrieben, wie man sich immer weiter verstricken kann und wie man eben kein Glück erlangt, obwohl man es die ganze Zeit beabsichtigt, ja, weil man eben auf falschen Voraussetzungen aufbaut. Ja, also das Ich ist eine Voraussetzung, die nicht zum Glück führt. oder die Phänomene für wirklich zu halten, zu glauben, also der Porsche ist wirklich schnell. Ja? Also wirklich, wirklich schnell. Das sei eine inhärente Eigenschaft des Porsche. Und dann auch noch, dass schnell einen glücklich macht. Ja? Dann wird man, also lädt man sich selbst dazu ein, unglücklich zu werden. Ja, weil irgendwann kommt einer, der hat was schneller ist als ein Porsche. Also ein Tesla beschleunigt deutlich schneller als ein Porsche. Und da habe ich so viel Geld ausgegeben, ja, und dann kommt da einfach ein Tesla und überholt mich. Ja, also, ne, und außerdem die Werkstattrechnung und die Strafzettel und so weiter und so weiter. Ja, also, und der geht halt irgendwann kaputt. Ja, und das hatten wir ja auch alles schon. Da sind wir schon durch alles durch. Das ist also eine der vier Abhandlungen, der fünf Abhandlungen. Eine andere beschreibt dann dieses Modell, was wir ja auch schon hatten. Alles, was wir erleben, ist tatsächlich unser eigener Geist. Alles, was wir erleben, auf der Ebene von Begriffen. Die ganze Zeit, wenn wir was erleben, belegen wir ja die Erlebnisse mit Begriffen. Und wir verwechseln ganz oft die Begriffe mit den wirklichen Phänomenen. Ja? Wir merken das, wenn wir meditieren. Ja? Das Atmen selber, die Erfahrung von Atmen ist ja kein Begriff. Aber dann geht alles Mögliche durch unseren Geist, der Begriff Rechnung, der Begriff Steuererklärung, der Begriff Finanzamt, der Begriff Zahnarzt, der Begriff, was weiß ich, Sonnenuntergang auf Kreta, das ja auch nur ein Begriff ist, weil man den ja jetzt nicht gerade vor sich hat, sondern man atmet gerade auf, soll eigentlich gewahr sein des gegenwärtigen Moments und der Sonnenuntergang auf Kreta ist gerade nicht gegenwärtig. Also die ganze Zeit ist man nur in Vorstellungen und Begriffen, das ist die Ebene Zuschreibungen, hatten wir das genannt. Dann gibt es die Ebene der unmittelbaren Erfahrung, also wir erleben beim Atmen was. Ja, wir erleben das Kommen und Gehen, wir erleben, wie wir da sitzen, wir erleben, wie die Tür aufgeht, wir erleben, wie spontan Gefühle aufkommen oder irgendwas. Ja, wir erleben, dass auch im Moment ein Gedanke aufkommt, wir erleben mit unseren sechs Sinnesbewusstseinsarten die ganze Zeit irgendwas Direktes. Ja? Körper sehen, riechen, hören, schmecken, denken. Und diese Erfahrung, die nennt man abhängig entstandener Aspekt, weil die entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit. So wie unsere Sinnesorgane gestrickt sind, so wie gerade die Welt miteinander verhakt ist in Ursachen und Bedingungen, da kommt ein konkretes Erleben. Und das ist schon mal, was soll man sagen, etwas mit mehr Verbindlichkeitscharakter, mit mehr Wahrheitscharakter als nur die Begriffe. Aber es ist nicht letztendlich, sondern das ändert die ganze Zeit. Jeden Augenblick von Erfahrung können wir nicht festhalten, sondern jede unmittelbare Erfahrung, die ist ja sofort wieder weg. Ja? Das ist die zweite Ebene. Die noch tiefere Ebene, und das hat man im Chedamatra-System so verstanden, die noch tiefere Ebene ist die Tatsache des Gewahrseins an sich. Ja? Oder wie es auf Englisch heißt, awareness aware of itself. Die Eigenbewusstheit, dass wir bei jedem, was wir erleben, des Erlebens gewahr sind. Wir wissen um unser Bewusstsein. Und wir müssen da nicht extra drüber nachdenken oder philosophieren, sondern das ist uns präsent die ganze Zeit. Wir sind uns des Gewahrseins gewahr. Und dieser eigenbewusste Aspekt, den haben die Chittamatrins ja gesagt, das ist die letztendliche Wirklichkeit. Und da kommt jetzt bei Buddha Maitreya eine andere Übertragung. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Benennung oder sowas, sondern da geht er auf die Buddha-Natur und sagt, also was ist denn die letztendliche Essenz von dem, was wir erleben? Ja, was ist die letztendliche Natur des Geistes? Nicht das, was vorübergeht, das, was kommt und geht, sondern was ist das, was sozusagen hinter dem steht oder was ist der Raum, in dem dieses Kommen und Gehen die ganze Zeit erlebt wird? Ja, was ist die Natur des Geistes? Was ist die Natur eines jeden Augenblicks von Erfahrung? Und da geht es in diesem ganzen dritten Lehrzyklus drum. Und das ist sozusagen, wo jetzt in den Abhandlungen von Buddha Maitreya nicht mit dem Finger drauf gezeigt wird, sondern wo unser Finger genommen wird und da reingesteckt wird. Ja, oder wer sich an der Nase packen lassen will, da wird unser Kopf genommen und sozusagen die Nase reingesteckt in diese Erfahrung. Und da gibt es eben, deswegen sagt man Übertragung, zwei Wege der Übertragung, wie die Lehrer, die diese Erfahrung haben von der Natur des Geistes, diese Übertragung machen. Das eine ist, dass sie Einweihungen geben, dass sie sozusagen diese Erfahrung von Buddha-Qualitäten, die Erfahrung der Weite des Geistes in einer Meditation direkt auf die Schüler übertragen. Und deswegen der Hinweis aufs Programm. Das hat es jetzt jahrelang hier in dem Zentrum nicht gegeben, aber am 1. Juni wird Jigme Rinpoche kommen, ein hoher tibetischer Lehrer, und wird hier eine Einweihung in Buddha Diamantgeist geben. Das ist der Buddha, der hier direkt über mir sitzt. Der symbolisiert, und nachher werden wir verstehen, was das bedeutet, die dem Geist an sich innewohnende Reinheit. Ja, also alles, was wir erleben, ist an sich rein, weil es Geist ist, der mit sich selber spielt. Und diese Erfahrung, dass jenseits von all den Konzepten, mit denen wir beurteilen und irgendwas in Schubladen stecken und es gut oder schlecht finden, jenseits von dem ist Geist einfach Geist. Da passiert irgendwas die ganze Zeit, und unabhängig von dem, dass wir das beurteilen, ist es einfach von sich aus in Ordnung. Und diese Erfahrung von sich aus in Ordnung, diese Erfahrung von grundlegend rein, das ist, was Buddha Diamantgeist symbolisiert. Und am 1. Juni, 19 Uhr, kommt Jigme Rinpoche hier in das Zentrum und wird in diese Erfahrung sozusagen einführen. Ja, das nennt man Einweihung. Das ist eine Art der Übertragung. Und die andere Art der Übertragung ist, dass sich ein Meditationslehrer mit den Schülern hinsetzt und sie sozusagen direkt anleitet in der Erfahrung von der Natur des Geistes. Und da haben wir auch Lehrer, die das machen. Und das ist Lama Tillmann, der am nächsten Wochenende hierher kommt und Samstag und Sonntag einen ganzen Tag lang das mit uns übt. Das machen wir schon recht lange, und das ist auch ein erfolgreicher Weg der Übertragung, dass ein Lehrer sich mit uns hinsetzt und uns darin anleitet, die Natur des Geistes direkt zu erfahren. Ja. Und das ist, was eine Übertragungslinie ausmacht. Es gibt die Lehrer, die haben diese Erfahrung, sie können sie an die Schüler weitergeben. Die Schüler werden dann selbst zu Lehrern. Lama Tillmann hat es von Lama Genin Rinpoche. Das ist der Tibeter, der da in diesem Bild da, der alte weise Mann, der da so guckt, so ein bisschen wie Meister Yoda. Ne? Das ist Lama Genin Rinpoche, ein großer tibetischer Lehrer, der 30 Jahre lang in Südfrankreich gelebt und gelehrt hat, da gestorben ist und den der 16. Karmapa nach Europa geschickt hat, um genau das zu tun, ja, Buddhas zu produzieren. Und Lama Tillmann ist einer seiner Hauptschüler und macht es jetzt mit seinen Schülern, was Lama Genden mit ihm gemacht hat, Samstag und Sonntag. Und dann gibt es halt ein Hintergrundwissen dazu, und das sind diese 5 Abhandlungen, und die heute Abend im Mittelpunkt steht, die 5. dieser Abhandlungen. Also ich hatte über die ersten 3 geredet, die beschreiben so diese 3 Ebenen von Erfahrung, Zuschreibung, Abhängiges Entstehen und dann diese letztendliche, die Natur des Geistes. Eine Dhammata Vibhanga beschreibt, was erlebt man bei diesem Übergang vom verstrickten Geisteszustand in einen erwachten Geisteszustand. Also die Fragen, die dauernd kommen. Wie erlebt man die Welt, wenn man ein Buddha geworden ist? Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Das ist das hier. Also wer es genau wissen will, das ist die Psychologie des Erwachens. Da wird beschrieben, wie fühlt sich das an, wenn das Ego sich Stück für Stück auflöst. Was für Erfahrungen macht man? Und es ist nicht langweilig. Also das Buch ist nicht langweilig, aber die Erfahrung ist nicht langweilig. Was passiert, wenn das Ego sich auflöst? Man wird froh, man wird liebevoll und man wird furchtlos.
Gibt es auch auf Deutsch?
Ich glaube nicht. Wenn man so mit einem Wörterbuch daneben liest, nach 20 Seiten ist man drin. Jedes Buch hat so sein Spezialvokabular. Ne? Ich gebe es mal rum. Es gibt aber noch eine Weise, wie man die Bücher auch auf Englisch ganz schnell den Segen kriegt. So, ne? Ja. Und also das ist die 4. der 5 Abhandlungen, die beschreibt sozusagen die Erfahrungen auf dem Weg. Was passiert, wenn man das Ich überwindet? Ja, man wird furchtlos, freudvoll und liebevoll. Warum? Das werden wir gleich verstehen, wenn wir über die 5. Abhandlung reden. Das ist der Haupttext für den heutigen Abend. Das 5. heißt auf Sanskrit Uttara Tantra Shastra. Und das heißt auf Deutsch die höchsten Einführungen in das Kontinuum. Ja, Uttara, das ist Sanskrit, das ist verwandt mit dem englischen Uttermost, ja, das Äußerste, das Höchstmögliche, das Unüberholbare. Ja. also Uttara Tantra. Tantra heißt auf Deutsch übersetzt Kontinuum. Den Begriff kennen viele, aber jetzt sind nicht die Kurse gemeint, wo man ohne Partner hingeht und mit Partner zurückkommt. Sondern Tantra meint im buddhistischen Sinne das Kontinuum des unseren jetzt in Anführungsstrichen gewöhnlichen Erfahrungsmoment verbindet mit dem Erwachen. Es gibt da keine Trennung dazwischen. Ja, das ist die Begründung auch für tantrische buddhistische Praxis. Und Shastra heißt einfach Abhandlung oder Belehrung oder so. Ja. Das ist der Text von heute Abend und der ist hier drin. Und der gilt sozusagen als die Krönung der vier Abhandlungen und ist eigentlich eines der edelsten und schönsten Stücke, wenn man so will, spiritueller Weltliteratur, weil er in die Natur des Geistes auf eine Weise einführt, dass einem einfach die Tränen kommen. So schön. Ich gebe das mal rum. Und damit beschäftigen wir uns heute Abend. Das Uttara Tantra Shastra. Was wird da verhandelt? Da wird auch direkt auf die Buddha-Natur gezeigt. Was ist die Natur des Geistes? Was ist das, was durch die Augen guckt und durch die Ohren hört? Und nicht so dieses Momenthafte, sondern sozusagen die Grundlage dafür. Was macht es möglich, dass wir jeden Moment etwas erleben? Was ist es? Und da geht jetzt Maitreya nicht durch den Weg der vier Philosophenschulen, dass er das alles untersucht, sondern da geht er ein bisschen wie hier Bodhidharma vor, ein paar hundert Jahre später. Bodhidharma wurde ja vom chinesischen Kaiser gefragt, was ist das Wichtigste im Buddhismus? Und dann hat er geantwortet, der chinesische Kaiser, was ist das Heiligste im Buddhismus? Und dann hat der Bodhidharma geantwortet, nichts von heilig, offene Weite. Und so ähnlich geht Maitreya vor, indem er sagt, in jedem Augenblick von Erfahrung liegt diese offene Weite, das Offensein des Geistes grundlegend inne. Wenn Geist offen ist, wenn er fähig ist, dann ist es in jedem Augenblick. Dann ist es nicht so, dass man sagt, ein Buddha erlebt den offenen Geist, aber wir erleben ihn nicht. Ein Buddha hat einen erwachten Geistesstrom und wir nicht. Ein Buddha ist ganz anders als wir. Jeder Augenblick von Erfahrung ist Manifestation von der gleichen Buddha-Natur wie die Erfahrung eines Buddhas. Die Grundlage des Geistes, diese offene Weite, ist in jedem Augenblick präsent. Ja, wenn die Natur des Geistes offene Weite ist, dann kann man die nicht kaputt machen. Wie will man offene Weite zerstören? Man kann sie, also sie ist ja nicht etwas, sie ist ja nicht ein Ding. Ja, wir hatten das alles hergeleitet. Leerheit ist selber leer davon, etwas zu sein. Es ist nicht etwas, sondern die Möglichkeit zu allem. Und wie will man das kaputt machen? Das geht nicht kaputt. Es ist in jedem Augenblick voll da. Das heißt, in jedem Augenblick von Erfahrung ist die offene Weite des Geistes voll und ganz präsent. Dass wir das nicht merken, liegt nicht an der Natur des Geistes. Da ist die Buddha-Natur nicht schuld dran, sondern unsere eigenen Gewohnheiten, Konzepte, unsere sozusagen, unser Kleben an der Identifikation. Das hält uns davon ab, das zu erleben. Aber es ist die ganze Zeit da. Ja? Es ist in jeder Erfahrung präsent. Es ist in jedem Wesen, in jedem fühlenden Wesen präsent. Wenn die Buddha-Natur, wenn diese unzerstörbare Natur des Geistes an jedem Augenblick von Erfahrung zugrunde liegt, dann liegt sie bei jedem Wesen jeden Augenblick zugrunde. Ja, also jedes fühlende Wesen hat die gleiche Buddha-Natur. Das heißt, jedes fühlende Wesen hat das gleiche Potenzial zu erwachen. Das konkrete Potenzial ist verschieden. Bei Ameisen ist es schwierig zu meditieren, weil die nicht wissen, wie sie sechs Beine in Lotussitz zusammenkriegen sollen. Aber prinzipiell auch eine Ameise wird vom gleichen Suchen nach Glück und Vermeiden von Leid getrieben wie wir. Ja, auch eine Ameise will, dass es ihr gut geht und sie hat es nicht schön, wenn es ihr schlecht geht. Und sie geht dann dahin, wo es ihr gut geht. Die ist da genauso wie wir. Und das ist die Funktion der Buddha-Natur, nach Glück suchen und Leid vermeiden. Es ist sozusagen die Ursache dafür, dass es uns schlecht geht, wenn es uns schlecht geht, weil es uns deswegen schlecht geht, weil wir nicht die Weite erleben, sondern etwas, das uns gerade ganz klein und eng macht. Ja, entweder der Zahnschmerz, der die Welt auf einen Zahn reduziert, oder der Geiz, der uns gerade auf etwas reduziert, was wir dem anderen nicht gönnen, oder die Gier, die uns auf etwas reduziert, das wir unbedingt wollen, oder der Zorn, der uns auf jemand reduziert, der gerade ganz doof zu sein scheint. Ja. Dass wir leiden, liegt nicht an der Buddha-Natur im Sinne von, dass die doof ist, sondern dass unsere Konzepte dazu führen, dass wir diese Buddha-Natur nicht in der Weite erleben, sondern jetzt gerade etwas, das uns von dieser Weite abschneidet. Daran leiden wir. Und wir wollen eigentlich die ganze Zeit Glück. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen, dass es uns gut geht. Uns geht uns immer dann gut, wenn wir etwas Weites erleben. Ja, also Liebe ist nichts, wo wir eng sind. Oder Großzügigkeit oder Weisheit oder Freude oder alles, was wir an positiven Erfahrungen haben, hat was damit zu tun, dass wir weit werden. Ja?
Aber ich brauche doch meine Identifikation zum Leben.
Die Frage ist,
ohne Identifikation nicht leben?
Die Frage ist, ob man die Identifikation nutzt für das, wofür sie nützlich ist, und dass man sie da überwindet oder hinter sich lässt, wo sie schädlich ist. Ja? Also es ist natürlich in Ordnung, wenn man vom Polizisten gefragt wird, jetzt in der Fastnachtszeit, haben Sie was getrunken, dass man nicht antwortet, wen meinen Sie? Oder muss man das jetzt zur Fastnacht? Sondern, dass man mit dem auf eine verständige Weise kommunizieren kann. Ja, keine Frage. Ne? Aber wenn es darum geht, ein sinnvolles, glückliches Leben zu führen, wenn man glaubt, wenn man selbst alles Gute für sich hortet und alles Doofe den anderen überlässt, das wäre eine Identifikation, die führt zu Leid. Mhm. Ne?
Ja. Also es ist ganz profan.
Ja.
Ich versuche, ich habe immer mein Konzept im Kopf. Mhm. Also die Landkarte ist nicht die Landschaft. Mhm. Und wenn ich das dann immer höre, dann sage ich mir, okay, vielleicht meint er mit Weite, dass ich eben die Landschaft wahrnehme, so wie sie ist, und nicht nur reduziert auf die Landkarte.
Es ist noch mehr.
Also das heißt, das, was ich in mir drin habe, wenn ich meine Landkarte im Kopf habe, dann werde ich auch nur das wahrnehmen von der Landschaft,
das stimmt,
was auf meiner Landkarte ist.
Ja, ja.
Und in dem Moment, wo ich eine andere Landkarte nehme, die was anderes zeigt, also die eine zeigt Städte, die andere zeigt Tönunterschiede, mhm, oder was auch immer, dann sehe ich in der Landschaft vielleicht wieder was anderes, oder? Ja, also vom Prinzip her. Und wenn im täglichen Leben, dass ich dann die Wahl habe oder mir die Wahl nehme, zum Beispiel mir die Dinge wahrzunehmen, die positiv sind, positiv wirken, glücklich machen oder sonst wie, weil ich ja die Wahl habe, als Weite. Mhm. Und dann hätte das jetzt ganz profan einfach nur dieses, nur in Anführungszeichen,
Reframing.
Die Wahl, wie gehe ich ins Leben, was ist in mir, an was glaube ich, etc. Mhm. Mhm. Aber dann sage ich mir immer, das kann ja nicht, also so bei Buddha muss ja irgendwie nochmal was,
ja,
was ist da jetzt nochmal?
Ja, definitiv. Also was du beschreibst, die Landkarte wäre diese Ebene der Konzepte, der zugeschriebene Aspekt. Ja. Die Landschaft wäre die Ebene der abhängigen Erfahrungen. Ja? Mhm. Und die sind nicht abhängig in erster Linie von Konzepten, sondern von den Ursachen und Bedingungen. Und da kann ich Dinge entdecken, die ich nicht in der Landkarte habe. Ja? Also auf der Ebene von unmittelbarer Erfahrung kann ich Dinge entdecken, die ich nicht auf der Landkarte habe. Ja, und das ist, was wir bei Geistesruhe zum Beispiel üben, gewahr zu sein dessen, was jetzt gerade wirklich, wirklich erfahren wird. Ja? Also das ist ja auch, was zum Beispiel Johannes dann den Samstag gemacht hat, ne? Gehmeditation, ja. So, der Körper kriegt plötzlich Aspekte, von denen man keine Ahnung hatte, wenn man so in jedem Augenblick von Gehen wirklich präsent ist. Da erlebt man Dinge, die hat man auf keiner Landkarte gehabt, ja? weil man da nie drauf geübt hat, so fein zu achten. Ne?
Weil man oft nur wahrnimmt, was man weiß oder.
Ja, aber es gibt auch Sachen, die man.
Oder worauf man achtet. Oder
ja, genau. Ja. Aber das ist ja, der Buddha lehrt ja nicht, übe jetzt in dem Augenblick von Einatmen erst die Phase, dann die Phase, dann die Phase, sondern er sagt, sei in jedem Augenblick von Atmen des Atmens gewahr. Ja? Und klar gibt es dann die Anleitung, da noch genauer hinzugucken und so, aber erstmal ist die Übung, jenseits der Konzepte präsent zu sein in dem unmittelbaren Erleben. Und das ist was anderes als die Konzepte. Ja?
Das ist dann nur das Hier und Jetzt. Ja.
Genau, ne? Also wir haben es ja hier geübt, ja. So ein Knall, der durch die Runde geht, also ein knallender Laut und dann so, es gibt einen ersten Moment, wo nur der Knall wahrgenommen wird, ohne dass da schon Konzepte der Verarbeitung, der Interpretation sind, sondern eine direkte Wahrnehmung. Mhm. Ne? Und darum geht es, diesen ersten Moment auszudehnen. Dann haben wir so dieses, dann erleben wir die Landschaft. Also das, was sozusagen die Interaktion von Objekten und Sinnesorganen an geistigen Eindrücken erzeugt und die ersten Momente davon.
Ohne eben, ne? Interpretation mit genau. den entsprechenden genau. Reaktionen, Gefühlen.
Genau, dann sind wir wieder der Landkarte. Und die Landschaft, das ist sozusagen die Ebene des abhängig Entstehens. Ne? Und jetzt gibt es aber noch eine Ebene darunter.
Ja.
Nämlich der Raum, in dem die Landschaft sich überhaupt sozusagen entfaltet. Die Weite, in der es möglich wird. Die Möglichkeit zu Landschaft. Die Offenheit, dass da Landschaft ist. Dass es überhaupt geht. Dass da nicht nichts ist, sondern etwas, und zwar riesig viel. Und eigentlich sogar unbegrenzt weit.
Das ist dann die Welt. Also
es ist noch mehr. Es ist die Möglichkeit, dass es überhaupt Welt gibt. Es ist sozusagen der Raum des Raums.
Ja, gut. Da, ja. Ja.
Und kann man das erleben, ja? Wenn man sozusagen, und das ist dann die Meditation der tiefen Einsicht, wenn man das schafft, in diesen Erfahrungen von Geistesruhe tatsächlich im Augenblick wahrzunehmen, was geschieht. Und dann nicht zu gucken auf das, was geschieht, sondern auf das, was das Geschehen erlebt. Nicht zu gucken auf das Erlebnis, sondern auf den Erleber. Und dann erfährt man so plötzlich so, wow. Ja, das ist, der Erleber ist nicht definiert, der ist nicht eingeengt, der ist nicht konkret, der ist nicht etwas, was von hier anfängt und da aufhört, sondern die Natur des Geistes ist unbegrenzt offen.
Und dieses Erleben des Erlebers, das ist dann dieses
Tiefe Einsicht, wenn man das halten kann, ist es das Erwachen.
Genau.
Ja.
Mhm.
Ja. Und die Meditation, die dahin führt, die nennen wir dann tiefe Einsicht oder Vipassana auf Sanskrit. Ja, das andere ist Shamatha, die Ruhe, mhm. Und das andere ist dann Vipassana, die tiefe Einsicht.
Mhm. Ja, das sind halt...
Ja, jetzt sind es nur Begriffe. Es ist jetzt, nee, aber das ist genau richtig. Genau darum geht's, ja, dass man es kapiert und dass man dann weiß, warum lohnt sich das mal zu einem Lama zu gehen, weil der noch was anderes kann als nur Begriffe schieben. Das, was wir hier machen, sind ja Begriffe schieben.
Sind auch wieder Konzepte.
Ja, natürlich. Deswegen, ich bin ja kein Lama, ne? sondern wir schieben hier sozusagen so ein bisschen auf der Landkarte rum. Ne? Aber die hat ein paar Löcher. Und da fällt mal der Blick durch auf das, was drunter ist. Und das machen wir, wenn wir dann hier sitzen. Und das soll dazu motivieren, mal zu den Lamas zu gehen, die einen dann an die Hand nehmen durch die Landschaft. Und die hat dann auch ab und zu mal Löcher, wo man plötzlich so erlebt, die Landschaft existiert nicht an sich, sondern das ist sozusagen das Spiel des Geistes mit sich selbst. Ja. Und das ist der Moment, der dann richtig, richtig spannend wird. Ja. Weil diese Weite ist eben nicht neutral. Die ist nicht sozusagen einfach nur schwarzes All, so wo hier und da ein bisschen was leuchtet, sondern diese Weite ist an sich freudvoll, liebevoll und furchtlos. Und noch mit unzähligen anderen Qualitäten, die hier alle an den Wänden hängen, Weisheit und gewährendes Wohlwollen und alles Mögliche. Alles, was wir so an positiven Qualitäten, die mit Weite assoziiert sind, so uns ausdenken können, ist da enthalten. Ne? Und das behandelt eben das Uttara Tantra Shastra, dieser Text. Ja? Und ein wichtiger Hinweis, und das war sozusagen, wo wir gerade die Abzweigung genommen haben, und diese Weite ist in jedem Augenblick von Erfahrung präsent, die ist in jedem fühlenden Wesen präsent. Ja? Und alles, was wir erleben, wie wir es auch sozusagen interpretieren, unabhängig von der Interpretation, zeigt es diese Möglichkeiten des Geistes. Ja? Also ob wir Zahnschmerz erleben oder Orgasmus, ob wir einen Künstler beim Malen erleben oder zwei Züge beim Zusammenstoßen. Ja? Es ist immer sozusagen die Weite des Geistes, die sich da ausdrückt. Ja? Dass das eine als leidvoll, das andere als beglückend erlebt wird, ist eine Frage der Identifikation. Ne? Und da hat es dann nicht mehr mit Landkarte zu tun, sondern mit dem Wegschmeißen von Landkarten. Ja? Ein Lama hat es mal so beschrieben, der kam das passiert in Indien häufig an so einem Unfall vorbei und gleichzeitig zu dem Funktionieren, also aussteigen, erst die Hilfe leisten, Unfallstelle absichern, lief rotes Blut in der Morgensonne über den Asphalt. Und gleichzeitig neben dem ganzen Funktionieren und jetzt hier gucken, dass alles Nötige getan wird, so die Ästhetik dieses roten Bluts in der Morgensonne wahrnehmen. Ja? So frei von Konzepten, einfach wow, was der Geist alles bringt. Ja? Oder es gibt den Hollywood-Experten, die inszenieren Zugzusammenstöße, weil es offensichtlich irgendwas daran gibt, wo man sagt, wow. Ja? Also wie das Knirschen von Metall, das ist eine gute Übung, wenn man gerade mal im Parkhaus so ein Poller mitnimmt. Ja? So das Knirschen von Metall als wow, was der Geist bringt. Ne? Und die Gänsehaut dabei. Und, das wären so Übungen. Ne? Manchmal gelingt es. Sie guckt gerade ganz schnell, weil es war ihr Auto, an dem ich das Beispiel nämlich dann geübt habe. Da habe ich mal eine Säule im Parkhaus so knirschen lassen über den Kotflügel. Ne?
Ich würde gerne mal ein bisschen weiter vorher zurück, wo du gesagt hast, ja, wir wollen alle Leid vermeiden und Glück finden und so weiter. Und ja. Ich erlebe das so, dass das immer wieder so missverständlich ist. Und ich persönlich verstehe das eigentlich so, dass es genau darum geht, auch dem Leid in mir absolut wertungsfrei zu begegnen und es genau als Türöffner, als Quelle für dieses Durchgehen, für dieses erlösende Erkennen zu nutzen und genau anhand des Leids dann letzten Endes eigentlich in diese Befreiung zu kommen oder durch das Leid in diese gefühlte Befreiung zu kommen. Und ich habe aber immer wieder das Gefühl, dass das so missverständlich ist im Buddhismus, dass man dann eben doch unter Umständen versucht, das Leid tatsächlich wegzumachen, vom Leid wegzulaufen und einfach nur das Gute und das Glück zu suchen und letzten Endes aber damit eigentlich die absolut entscheidende Quelle zur Transformation zu vermeiden.
Also,
und ich finde, da liegt auch schon eine Missverständlichkeit in diesen vier Unermesslichen. Da kann man so leicht falsch verstehen, dass es nur ums Glück geht und wir wollen alle leidfrei sein, aber die Leidfreiheit kommt doch genau dann, wenn ich das Leid in vollem Umfang zulasse und dann da drin die Leerheit erfahre.
Also ich wäre immer vorsichtig, wenn ich eine Tradition, die 2500 Jahre lang Erfahrung hat, wenn ich die jetzt aus einer sehr kurzfristigen, modernen westlichen Perspektive zu belehren versuchen würde. Generell gibt es zwischen der hiesigen, durch das Christentum geprägten Kultur mit dem Thema Leid und dem buddhistischen Umgang mit Leid einen fundamentalen Unterschied. Im Christentum hat es Leid einen Wert an sich. Und im Buddhismus ist Leid Hinweis darauf, dass was nicht stimmt. Mehr nicht. Ja, also das Leid wird nicht irgendwie überhöht und zum Leidensweg als Vorbild und so weiter, sondern Leid ist die rote Lampe, die zeigt, da stimmt was nicht. Leid ist Ausdruck von Fehlfunktion. Ja, Punkt. Jetzt kann man damit natürlich verschieden umgehen. Man wird dem Leid nicht, man wird das Leid aus buddhistischer Sicht sicher nicht los, indem man davor wegläuft, weil das hat ja Ursachen. Ja, und davor weglaufen wäre, als würde man sozusagen das Kabel bis zur roten Lampe führt, einfach durchschneiden. Ja, das wird nicht funktionieren. Ne? Das ist auch, also wurde im Buddhismus nie anders gelehrt. Ja? Nur muss man gucken, was ist denn die Ursache für die Fehlfunktion? Ja? Und da haben wir im Westen auch eine andere Tradition, dass wir dann sehr genauso im Außen analysieren, wie kommt es jetzt, dass ich leide? Ja, ist es die schlechte Regierung? Waren es meine schlecht motivierten Eltern? Sind es meine Gene? Ist es eine ungerechte Gesellschaftsordnung? Ja, oder was weiß ich? Da wird alles Mögliche getüftelt, was jetzt schuld daran ist, dass wir leiden. Und der Buddha hat ganz anders gelehrt. Er hat gelehrt, wir leiden, weil wir das Glück in den falschen Dingen suchen. Ja. Wenn etwas zusammengesetzt ist, wird es auseinanderfallen. Wenn etwas geboren wurde, wird es sterben. Ja? Wenn etwas zu uns kam, wird es irgendwann von uns gehen. Also wer in Dingen, die zusammengesetzt sind, die geboren wurden und die zu uns kamen, versucht Glück zu finden, der wird scheitern. Ja? Und dann guckt er auf das, was den Glück bringt. Ja? Und dann sieht er, das Glück oder das Leid ist immer im eigenen Geist. Wenn ich also was ändern will, dann ändere ich es im eigenen Geist. Und dann geht es nicht um die Frage, wie laufe ich jetzt geschickt vom Leid weg, sondern wie löse ich die Ursachen für Leid auf. Wenn es im eigenen Geist ist, dann ist auch die Ursache im eigenen Geist. Und wenn man da genau guckt, dann ist es das Festhalten an einem Ich, das ist geboren, also wird sterben. Das ist zusammengesetzt, also wird es auseinanderfallen. Ja? Aber es gibt eine Erfahrung möglich, die ist möglich, ohne dass man sich mit Ich identifiziert. Und die ist dann befreiend. Wenn man mit dem Körper nicht mehr identifiziert ist, heißt es nicht, dass man den Körper nicht erlebt. Aber er ist dann nicht etwas, das ich bin, sondern er ist Ausdruck von Möglichkeiten des Geistes. Er wird zum Werkzeug, um Liebe und Schutz zu geben. Wenn der Strom von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, Assoziationen nicht mehr erlebt wird als etwas, das ich bin, sondern als etwas, das Fähigkeiten ausdrückt, um Wesen zu helfen, dann kann in diesem Geiststrom sozusagen mich nichts mehr verstricken. Ja, ich bin da nicht mehr identifiziert. Wenn ich stattdessen erlebe, was ich wirklich, wirklich bin, ist diese unbegrenzte Weite. Und da ist auch kein Ich mehr, da kann ich nicht mehr sagen, was ich wirklich, wirklich bin, aber so im übertragenen Sinne. Man kann eben nicht in Worten drüber reden, weil Worte eben immer wieder nur Konzepte rumschieben sind. Ne? Aber man kann die Erfahrung machen von dieser Weite. Und die befreit sozusagen von all dem, was uns Leid verursacht. Ja? Und das ist das Ziel. Es geht nicht darum, sozusagen hier ein bisschen an den Mustern rumzumanipulieren, psychologisch-therapeutisch zu arbeiten im Dharma. Das mag Sinn machen, wenn man erstmal Voraussetzungen schaffen will, dass man da mal überhaupt praktizieren kann. Da mag das großen Sinn machen. Also wenn man, um Beispiel zu nennen, ein christliches Trauma gekriegt hat, also und denkt, alles Religiöse ist total manipulativ und man steckt so voller Misstrauen, dass man religiösen Tradition überhaupt, also immer nur sucht, wo sind sie schwierig, wo sind sie schlecht oder so, dann könnte man daran dann therapeutisch arbeiten, um sozusagen da ein paar Knoten zu lösen. Ne? Das könnte man sicher machen, aber der buddhistische Weg setzt jetzt nicht an den Details an, um, ich sag's mal ein bisschen salopp, um schöner zu leben, schöner zu wohnen in Samsara. Ne? Das ist nicht das buddhistische Programm, schöner Wohnen in Samsara, sondern das buddhistische Programm ist, dieses Gebundensein an Ursachen und Bedingungen zu überwinden. Ist das verständlich, oder?
Ja, ist jetzt in eine völlig andere Richtung gegangen. Ja. Aber ist egal, ist okay, ja.
Vielleicht habe ich die Frage völlig falsch verstanden, aber wir können nachher in der Bibliothek weiter diskutieren. Ne? Ja. Ich komme wieder auf diesen Text zurück. Ne? Ist aber gut, die Schleifen zwischendrin zu machen, weil damit ja Fragen angesprochen werden, die eben immer nicht nur die eine oder der eine hat, der sie stellt, sondern das ist ja in ganz vielen Köpfen dann gerade gleichzeitig präsent. Der Text beschreibt dann also diese Unzerstörbarkeit von Buddha-Natur in jedem Augenblick der Erfahrung, deswegen ja Tantra, also weil in jedem Augenblick von Erfahrung die vollen Fähigkeiten des Geistes ganz und gar zur Verfügung stehen und da sind und präsent sind und eben nicht getrennt sind. Ja? Jeder Augenblick von Erfahrung ist eigentlich schon erwacht, was Warum wir das nicht merken, sind unsere eigenen Konzepte und Identifikationen. Und es wäre zum Beispiel interessant, in jedem Augenblick von Erfahrung den erwachten Moment zu suchen. Ja? Also den erwachten Moment, wenn zwei Züge da aufeinander stoßen oder wenn ein Chef sich vor mir aufbaut oder eine Chefin und tief Luft holt und laute Geräusche macht und enormen Schalldruck erzeugt auf meine Ohren oder so. Ja? Was ist der erwachte Moment da drin? Ja? Welche Power? Ja? Also einfach eine kraftvolle Performance. Manchmal hilft es, sich vorzustellen, Spiel des Geistes, das alles wäre wirklich ein Theaterspiel. Ja? Und dann würde der Chef, wenn er da sich so aufbaut, seine Rolle richtig gut spielen. Ja? Also eigentlich braucht er noch mehr Zuschauer. Eigentlich ein Zuschauer ist viel zu wenig dafür. Ja? So. Ne? Und so.
Das wäre alles, wenn er sich so spielt.
Ja, man hat auch gleichzeitig...
Also nichts, ja. Also
ja, ja.
Für den Betreffenden, der das hört, kann das nicht sein.
Ja, also so, wenn man zusätzlich auch noch Mitgefühl erfährt in dem Augenblick, und das tut man eigentlich, wenn man dieser Weite ruht, dann merkt man gleichzeitig, der plustert sich jetzt nicht auf, um eine tolle Leistung zu bringen, sondern weil es ihm schlecht geht. Ja? Also je mehr Adrenalin, desto lauter, und Adrenalin ist einfach ein Gift. Ja? Also der leidet gerade an einer Selbstvergiftung.
Ja, Adrenalin braucht man auch, wenn man was Gutes macht.
Ja, ja, klar. Aber in dem Fall wirkt es als wie ein Gift. Ne? Aber stimmt, das ist, ne? Also wenn er das jetzt spielen müsste, dann würde er auch so viel Adrenalin kriegen und alle würden hinterher sagen, wow, toll identifiziert, toll gemacht die Rolle. Ne?
Gut, aber es gibt auch Leid, was nicht abwendbar ist. Mhm.
Wie meinst
du? Oh, von Geburt angefangen. Mhm. Das ist vieles leidvoll, was nicht abwendbar ist.
Also geboren weil zu werden ist schon ein Problem.
Weil wir aufwachsen in einer Gesellschaft, dann kommt alles gesellschaftlich auf uns zu. Ja,
Ja. Also die Frage ist, ist es an sich leidvoll oder wird es erst leidvoll dadurch, dass es interpretiert wird?
Ja. Ne? Der Frage muss man nachgehen.
Ja, ja. Und natürlich ist man als Kind noch nicht in der Lage, nicht identifiziert zu sein. Ja. Ja? Deswegen beschreiben die Buddhas, Geburt ist Leiden, Großwerden ist Leiden, Altwerden ist Leiden, Sterben ist Leiden. Ne? Aber es gibt ja die Tulkus, also die mit einem schon weiterentwickelten, erwachten Geist geboren werden, und die erleben das anders. Da können wir übrigens fragen, wir kriegen so einen Tulku zu Besuch, der ist nicht in Tibet wiedergeboren, sondern der ist in Frankreich wiedergeboren, also war ein großer tibetischer Lehrer in den 60ern, Ende 60er, Anfang 70er gestorben, und der hat entschieden, er kommt im Westen wieder, Trinle Rinpoche, und der sieht aus wie so ein Katalogmodell fast, würde ich sagen, also so kommt so ein Sakko daher, und wenn man den erlebt, schaltet man aber plötzlich um und denkt so, wow, ja, was für eine menschliche Entwicklung möglich ist. Der kommt am Sonntag 21. Mai, Montag 22. Mai, Dienstag 23. Mai und wird hier im Zentrum lehren über Mahamudra, also diesen Zustand von Ruhen in dieser Weite des Geistes, da wird er lehren. Also er wird das machen, was ich auch beschrieben habe, was auch Lama Thilma am 4. und 5. März machen wird. Also schon mal aufschreiben, 21., 22., 23. Mai, wer einen richtigen, also einen Erwachten erleben will, der nicht mit tibetischer Robe und tibetischen Augen kommt, sondern mit einem europäischen Gesicht und der exzellent Französisch und noch exzellenteres Englisch spricht und so erstmal völlig harmlos da sitzt, und wenn er dann den Mund aufmacht, dann denkt man, wow, ja, also der kommt hier ins Zentrum. Tulku Trinle Rinpoche. Das ist eine, also das ist, den könnte man zum Beispiel mal fragen, wie er das erlebt hat, ob er da so gelitten hat, wie unser einer auf dem Schulhof gelitten hat oder so. Mhm. Könnten wir machen. Hm? Ja. In diesem Text, ich komme jetzt mal auf den eigentlichen Kern dieses Textes, gibt es die intimste Stelle dieses Textes, wo beschrieben wird, dass diese Buddha-Natur die ganze Zeit da ist, aber dass wir sie nicht konkret erleben, und wo es anhand von neuen Beispielen beschrieben wird. Und die geben einen guten Eindruck von dem, was Maitreya da eigentlich versuchte zu teilen mit uns. Erstes Beispiel. Man stellt sich vor, so eine kleine Buddha-Statue und in Indien Lotusblüten haben ja eine große Bedeutung. Jemand setzt so eine kleine Buddha-Statue in eine schöne Lotusblüte drumherum. Ja, so eine richtige. Und das wird irgendwo hingesetzt, 3 Wochen lang vergessen, die Lotusblüte verwelkt und dann verklebt die und so diese verwelkten Blätter, die manchen sich so auf diese Buddha-Statue. Am Schluss hat man da so ein unförmiges, nach Kompost riechendes Gebilde. Ja. Und das gilt als Beispiel für, wie in unserem Begehren Buddha-Natur versteckt ist. Begehren ist etwas, das zunächst mal sich schön anfühlt. Ja, also wir in meinem Fall hübsche Frau begehren oder in einem anderen Fall einen hübschen Mann begehren oder in einem dritten Fall hohe Kontostände begehren oder was es da auch immer so gibt für Ziele des Begehrens, ja. Oder Kunstgenuss oder irgendwas, ja. Und wenn man das dann kriegt, was man sich gewünscht hat, dann ist so dieses Durchatmen so und dieses Genießen, ja, so, das ist so, wenn die Lotusblüte voll schön prächtig ist. Aber das, was man da genießt, ist vergänglich. Es wird sich früher oder später in Leid verwandeln, ja. Also entweder gibt es mit der oder dem Geliebten Streit oder er oder sie liebt noch wen anders oder der Kontostand wird vom Finanzamt entdeckt. Oder die Kunst kriegt ein Preisschild oder was auch immer. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was zusammengesetzt ist, an dem man auf Dauer Freude hätte. Ja. Und spätestens, wenn wir sterben, der Sarg hat kein Regal. Ja. Und selbst wenn, also würde nichts nützen. Ne. Begehren verwandelt sich früher oder später in Leiden. So wie diese Lotusblüte dann verknutscht. Aber es steckt immer noch der Buddha da drin. Auch wenn die Lotusblüte da zusammenknatscht, wenn es eine vernünftige goldene Buddha-Statue war, macht der verknutschte Lotus dem Buddha gar nichts. Und obwohl es Begehren ist, obwohl es Leid erzeugt, ist es die ganze Zeit nichts anderes als Geist, der mit sich selber spielt. Es ist die offene Weite, die es möglich macht und es sind die Möglichkeiten des Geistes, die sich da ausdrücken. Also das nächste Mal, wenn man Begehren erlebt, dann muss man sich nicht mit einer Geißel auf den Rücken hauen, bis es blutet und sagen, ich schlechter Mensch, ich habe begehrt, ja, sondern man denkt, wow, was der Geist bringt. Und dann versucht man klug zu sein und nicht zu erwarten, dass einen das Objekt der Begierde glücklich macht. Ja, sondern man denkt, Begierde, die war vorher nicht da, jetzt gerade spielt sie im Geist, sie spielt sich auf. Und jetzt interessant, dass sie da ist, ja, und wow, was sie alles so für Details erkennt an dem Begehrten, ja, wow, was sie alles kann. Aber man kann da entschließen, nicht hinterher zu rennen, ja. Und irgendwann löst sie sich dann auf. Und dann ist da plötzlich Raum, wo vorher Begierde war. Ja, und das ist so ein spannender Moment. Ja. Was ist immer Geist, ja. Und dann den Raum, wo vorher die Begierde war, das ist so, wo man den Buddha in dem verwelkten Lotus entdeckt. Ja? Oder Honig im Bienenstock. Und ich liebe Honig und ich bin aber kein Imker. Ich hätte jetzt ein Problem. Wenn ich an den Honig wollte, dann würden die Bienen sich wehren. Ja? Und das ist das Beispiel für das Gegenteil von Begierde, nämlich von Zorn. Zorn ist auch so, was das so im Geist präsent ist, immer wieder. Und was aber schadet, ja, so wie die Bienen, wenn die stechen, das tut richtig weh. Und die Bienen schaden sich noch selber, die gehen nämlich dabei drauf, wenn die stechen. Und so ist es mit uns auch. Wir glauben, der Zorn im Moment, der ist total wichtig und wir haben total recht und der andere ist total doof, ja. Und wir sind da so voll und dann machen wir was. Und hinterher braucht's Wochen oder Monate oder Jahre, um die Scherben von den wenigen Momenten wieder heile zu machen, wenn überhaupt es wieder heile zu machen geht. Ja. Wenn wir dann wieder klar denken können, dann tut's uns so leid. Ja. Und wie oft ist uns das schon passiert, dass wir denken, ah, diese scheiß 5 Minuten, was würde ich dafür geben, nochmal die Zeit zurückzuspulen und vor den 5 Minuten nochmal anfangen zu können, ja, uns dann anders zu machen. Das ist das Problem von Zorn. Das ist das Problem, wenn man nicht weiß, wie man an den Honig kommt. Ja? Und Imker wissen das. Ja? Imker wissen, wie man nicht gestochen wird. Und man kommt an den Honig, wenn man Methoden anwendet. Und das ist das Beispiel hier. Im Zorn ist auch Buddha-Natur versteckt. Da ist die ganze Kraft drin versteckt. Und wenn man weiß, wie, dann wird der Zorn nicht schädlich, dann wird man nicht gestochen und dann entdeckt man die Power darin, dann kommt man an den Honig.
Also Man kann Zorn ja auch in positive Energie
genau.
umwandeln.
Genau. Das wäre eine Methode. Ne? Genau. Und so ein Lieblingsratschlag ist dann einfach den Spaten nehmen und den Garten umgraben. Ja, man ist enorm, enorm schnell, wenn man zornig ist. Ne? Also ein Stück, was sonst einen ganzen Tag braucht, hat man in 2 Stunden rum. Ne? Ja. Oder man nimmt oben im Reitenbuch den Vorschlaghammer und haut eine Wand weg, die weg muss. Ja. Da wurde schon viel Zorn praktiziert in Wände umhauen. Da wurden mehr Wände umgehauen, als gebraucht wurden. Aber besser die Wände, als irgendjemand lebt sein Zorn aus. Wir sind Milare Palini, wir bauen immer. Ja.
Da ist ja auch wieder das Problem, dass man es unter Umständen verschiebt. Anstatt hinter dem Zaun den Schmerz zu sehen und im Mitgefühl seinen Schmerz anzunehmen, weil dann besteht ja auch eine Chance, dass sich dieser Zaun in was ganz anderes, beispielsweise in Mitgefühl öffnet.
Also da gibt's enorm komplexe Belehrungen dazu und da gibt es die 3 Ebenen auf der äußeren, auf der inneren, auf der geheimen Ebene und da kommt es immer darauf an, wie gut kann man das. Auf der äußeren Ebene ist das Wichtigste, jetzt keinen Schaden anzurichten. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das schon gut im Griff hat, dann kann man auf der inneren Ebene arbeiten und die Mitgefühlsebene mitlaufen lassen. Ja, und nicht nur für einen selber, sondern für den anderen auch. Der andere benimmt sich gerade so, weil es ihm schlecht geht. Ich bin zornig, aber das ist eigentlich doof, weil ein Arzt, der sieht beim Patienten auch, warum benimmt er sich so. Und der macht eher eine Diagnose, als dass er sauer wird. Und wenn man mit Mitgefühl auf den anderen guckt, dann löst sich der Zorn auch auf. Aber das ist schon schwieriger. Und noch anspruchsvoller ist die 3. Ebene.
Das eigene Mitgefühl erstmal zu kennen, bevor ich das für den anderen irgendwie haben kann.
Also das ist keine buddhistische Belehrung im eigentlichen Sinne, dass man so, aber generell gilt, Mitgefühl gilt für alle Wesen, auch für einen selber. Aber es gibt im Buddhismus jetzt nicht die Unterscheidung, dass ich erst für mich Mitgefühl habe und dann für den anderen. Das gibt es nicht.
Das eine schließt das andere nicht aus. Also das eine ist eigentlich abhängig vom anderen.
Ja, ja.
Das ist ja auch im Christlichen das Problem,
wie dich selbst.
Ja, klar. Ja, ja.
Das Ganze schön beim anderen irgendwie spielt, ja. Aber für sich selber nicht offen
hat. Ja. Also das eine andere Geschichte ist und darauf sprichst du an, Mitgefühl für einen selber, also wo muss man auch Grenzen wahren? Also wo muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwie ja, missbraucht, misshandelt, irgendwas, also dass mit einem was geschieht, was nicht in Ordnung ist. Das muss man schon auch machen. Und da kann man aber auch Grenzen, also üben, Grenzen so zu setzen, dass sie klar sind, aber den anderen jetzt nicht angreifen oder verletzen im übergriffigen Sinne. Ne?
Das ist eigentlich alles sehr intelligente Psychologie, oder? Ich meine,
ich sage ja, das hat
nicht solche Dinge
ja.
Kranz.
Ja. Ja.
Umwandeln ja. Oder Gefühle oder.
Ja.
Ja, genau. Wo schicke ich meine Aufmerksamkeit hin?
Ne? Ja. Das stimmt. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, 2500 Jahre Erfahrung gegen die 100 Jahre westliche Psychologie. Da würde ich im Moment sagen, in vielen Fragen kann man aus den 2500 Jahren enorm Inspiration ziehen. Ne? In manchen Details dann wieder nicht. Ne? Also es gibt ein paar Themen, die da unterbelichtet sind. Das sehe ich auch so. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es eine enorm weise Inspiration, die da kommt. Ne? Okay, dann gibt es ein 3. Beispiel. Und zwar für Unwissenheit. Ungedroschene Getreidekörner in den Spelzen nutzen hungrigen Menschen nicht, solange sie nicht wissen, dass in der ungenießbaren Hülle Nahrung verborgen ist. Das weiß heute keiner mehr, wovon ich da rede. Weil keiner mehr mit der Getreideernte beschäftigt ist. Super. Ne? Also wenn man das Korn da aus den Ähren rausgedroschen hat, dann hat man die Körner aber noch nicht fertig, sondern die sind noch in Spelzen drin und die muss man da irgendwie rauskriegen. Und bevor man bei jedem Getreidekorn das mit den Händen rausknibbelt, ist man verhungert, bis man ein Brot backen kann. Ja, also das schafft man nicht. Mit welchen Methoden kriegt man jetzt die Körner aus den Spelzen und so weiter? Das sind alles die Fragen. Und im Grunde geht es uns da wie den Leuten, die das nicht wissen. Wir haben Korn, ja, wir haben Nahrung, aber wir kommen nicht ran. Ja. Eigentlich ist dieses Glück des Erwachens die ganze Zeit präsent. Das hat der Lama Gendin Rinpoche in dem Text, den wir letzte Woche hatten, ja auch so schön gesagt. Glück ist die ganze Zeit schon da. Ja. Unser Problem ist nur, dass wir uns selber davon abschneiden. Und unser Problem hier wird beschrieben als ein Problem von Unwissenheit. Wir sind uns dessen nicht gewahr. Wir wissen nicht wie. Ja, das ist das Problem.
Ja. Wie ging ein Erleuchteter mit Leiden um? Oder ist der schon vom Leiden befreit?
Ja, natürlich. Das ist die Definition eines Erwachten. Ja.
Er ist befreit?
Ja, völlig. Ja.
Der Franzose, der kommt, der ist befreit vom Leiden?
Das können wir ihn fragen. Und wir können es auch testen. Also wir können es testen. Es gibt so Tests. Ja, also ich hab das erlebt, dass also das war in der Schweiz, Lama kam und große Veranstaltung und das Tagesveranstaltung und die ganzen Tageseinnahmen, die dann fürs Zentrum sein sollten, die wurden da in ein Auto verladen und dann kam einer vorbei, der hatte das irgendwie gecheckt, dass da gerade Geld verladen wird und schnappte diese Tasche und rannte weg. Ja, und alle Buddhisten guckten so, ja, und der Lama rief hinterher, viel Glück, ich schenk's dir. Hm? Und das war stilvoll. Also da muss ich sagen, das war überraschend. Ja. Und der wurde natürlich gefragt, warum hast du dem jetzt so viel Glück gewünscht? Und hat er gesagt, also das Karma einer buddhistischen Gemeinschaft Geld zu klauen, ist so scheiße. Es war mir wichtig, dass er das Karma nicht mitschleppt, sondern deswegen habe ich es ihm geschenkt. Das hatte Stil. Also sowas kann man sich nicht ausdenken. Das erlebt man mit den Lamas und dann...
Hm. Ich meine jetzt ein anderes Leiden. Nicht das Leiden von materiellen Dingen. Das Leiden, Mangel zu erleben.
Ich würde sagen, frag ihn das.
Ne? Ist
weil,
frei von
weil, Mangel? Was soll ich jetzt über das Erleben von Erwachten reden?
Ne? Ist er frei von Mangel?
Sicher. Ja, ja, wenn man in dieser Weite des Geistes ruht, was soll denn dann mangeln? Woran soll es mangeln? Ne? Also wenn man diese Weite zur Verfügung hat, dann ist alles da. Was soll denn da fehlen? Es ist, als hätte man den universellen Jackpot gewonnen. Ja? Wenn man die Natur des Geistes erkennt, dann hat man alles gewonnen. Es gibt nichts, was fehlen würde. Es ist ja alles der Geist. Ja. Es ist, als hätte man den Schlüssel so. Ne?
Also du weißt darüber nichts Bescheid, ob die frei...
Also doch, das, was ich sage, weiß ich. Aber was ich erfahren habe selber, ist nicht auf der Ebene eines Erwachten, sondern da ist mein Geisteszustand nicht sonderlich verschieden von deinem. Ne? Aber was ich im Umgang mit Erwachten erlebt habe, das sind halt die Geschichten, die ich erzähle. Ne?
Ja, das ist ja materiell jetzt. Das ist eine materielle Geschichte, Geld.
Ja, du fragtest, ob er an Mangel leidet. Welchen Mangel soll er denn haben?
Dass seine Mutter stirbt.
Nein, es gibt einen anderen Mangel.
Welchen?
Die Unendlichkeit. Ist er in der Unendlichkeit?
Das würde ich jetzt mal so sagen, aber das ist doch kein Mangel.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er in der Unendlichkeit ist.
Also, was wir uns vorstellen können, interessiert Buddhas überhaupt nicht.
Ja, dann muss er eine Dualseele haben.
Eine was?
Dann muss er mit einer
Dualseele... Da verstehe ich jetzt die Logik nicht, aber ich würde sagen, wir vertiefen das oben in der Bibliothek, weil ich wollte hier die neuen Beispiele noch durchkriegen. Ne? Es gibt jetzt andere Beispiele, die so unser Verhältnis beschreiben. Man stelle sich vor, ein Dorf, typisch so Nepal-Indien-Grenzregion, wie es heute so ist. Die Leute haben wenig zu essen, den Leuten geht schlecht. Aber mitten im Dorf unter einem Haus einer Familie ist ein riesiger Schatz vergraben. Keiner weiß es. Das ganze Dorf und die ganze Gegend hätte von allem genug, wenn sie nur eine Schaufel nehmen würden und diesen Schatz ausgraben. Aber sie wissen es nicht und leiden. Und das ist genau unser Problem. In jedem Augenblick unserer Erfahrung ist der Schatz des Erwachens verborgen. Ja? Wir kommen aber nicht ran, weil wir die Schaufel nicht in die Hand nehmen und weil wir es nicht wissen. Ja? Das war die Inspiration von Thilopa. Ne? Also so nah, dass wir es nicht glauben können. So tief, dass wir es nicht begreifen können. Ja? So einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Ja. Also es ist da in jedem Augenblick, es ist die Grundlage eines jeden Augenblicks von Erfahrung, dieser Schatz, aber wir heben ihn nicht. Ja, und darum leiden wir. Das ist unser Problem. Dann kommt ein Beispiel, das beschreibt, dass es eben ein Kontinuum ist von dem jetzigen Zustand zum Erwachen als Buddha. Man stelle sich vor, eine Mango wird so in die Erde gelegt und dann verrottet die Frucht, aber nicht der Kern. Ja? Der Kern sprießt und reift heran zu einem Mangobaum und der gibt dann wieder neue Mangos. Und so unsere Geisteszustände, die kommen und gehen, alle unsere alltäglichen Erfahrungen, unsere Identifikationen und so weiter, das ist wie die Frucht um den Kern rum. Die, wenn wir die Buddha-Natur sozusagen aufblühen lassen, dann verschwindet es. Das löst sich auf. Ja? Aber der Kern unserer Erfahrung, diese Buddha-Natur, die jedem Augenblick zugrunde liegt, das ist das, was eben den Kern ausmacht, das blüht dann auf. Und jetzt kommt die Rolle der Buddhas in dem siebten Beispiel. Und auch so gemeint als Hinweis für uns, wie wir auf fühlende Wesen gucken. Angenommen, irgendeine Familie auf dem Treck hat eine kostbare Buddha-Statue, die wird in alle möglichen Baumwolltücher gehüllt und auf dem Treck fällt die vom Wagen in den Dreck. Keiner merkt's. Die liegt da Tage, die liegt da Wochen. Dieses Baumwoll fängt an zu müffeln und dann liegt sie da in der Pfütze und dann kommt jemand vorbei, der weiß, dass da eine Buddha-Statue drin ist. Und der nimmt die hoch und der macht diese stinkenden, verrottenden Baumwollmüffeldinger da weg und entkleidet diese goldene Buddha-Statue völlig und dann strahlt sie. Und so guckt ein Buddha oder so sollten wir gucken auf unsere Störgefühle und auf die Störgefühle der anderen. Ja, das ist halt diese stinkende, müffelnde Baumwollzeug um diese Buddha-Statue rum. Ja, der eine ist anhaftend, der andere ist stolz, der dritte ist geizig, der vierte ist arrogant. Ja, und wir selber sind es die ganze Zeit dauernd, alles gleichzeitig. Und dadurch hindurch sozusagen die darin versteckte Buddha-Statue waren. Jemand, der das weiß, der lässt sich von der Baumwolle nicht stören, sondern der sieht, auch wenn er die Baumwolle noch drumherum hat, der sieht schon die Buddha-Statue. Und das ist die Übung, das ist, was die Buddha sehen. Wenn uns ein erwachter Lehrer begegnet, dann sieht er nicht die stinkenden Störgefühle, sondern er sieht das Leuchten unseres Geistes. Ja? Und das ist unsere Übung, wenn wir andere erleben, dass wir das in ihnen sehen, das leuchtet. Ja, das ist immer viel wahrer als das, was gerade stinkt. Ja? Die hinter dem Geiz versteckte präzise Wahrnehmung im Geist, weil wer geizig ist, der weiß genau, was er dem anderen nicht gönnt. Der kann das aufs Hundertstel genau benennen. Ja? Und auf diese Begabung zu gucken, statt auf den Geiz. Ja? Oder jemand anders ist halt sehr großzügig, aber deswegen leiht er sich auch ständig was und vergisst dann, das zurückzugeben, weil er selber so mit mir und dir nicht so hat. Ja? Und dann nicht zu gucken, auf dass er einem 10 Euro schuldet, sondern zu gucken auf, dass man mit ihm über tolle Dinge reden kann oder mit ihm einfach schön meditieren kann oder so. Also nicht auf das gucken, was doof ist, das ist begrenzt, das geht vorüber, sondern auf das gucken, was immer da ist. Das ist nämlich die Fähigkeit des Geistes, die ganze Zeit irgendwas bringt. Wir nennen das Leuchten des Geistes. Ja, auf das gucken. Das ist, was Buddhas machen, das ist, wie buddhistische Lehrer mit uns umgehen und was unsere Übung ist im Umgang mit anderen. Am leichtesten übrigens in der Sangha. Weil da sind wir sozusagen im warmen Wasser, da wissen wir, dass die anderen das richtig verstehen, wenn wir auf ihre erleuchtete Natur gucken und nicht auf ihre vorübergehenden Unfähigkeiten. Ja. Und hier sind wir auch am nächsten zusammen, weil wir gemeinsam auf dem Weg sind. Aber wenn man es hier gut kann, dann kann man es auch leichter in Beruf und Familie und sonst wo. Ne? Das ist ein Grund, warum Buddha Sangha als ein der drei Juwelen der Zuflucht gelehrt hat. Also die Sangha ist das Netzwerk, an dem wir das üben. Das aufeinander gucken, als wären wir Buddhas, die es nur noch nicht wissen. Ja? Dann haben wir, ich glaube, ein Beispiel habe ich irgendwo übergangen. Nee, noch nicht. Ja. Ah doch, da habe ich noch ein Beispiel übergangen. Dass die Buddha-Natur nicht zerstört werden kann. Wiederum eine goldene Buddha-Statue und eine Familie in Angst vor Dieben versteckt die im Komposthaufen. Ja? Die Diebe kommen und die Familie flüchtet und dann kommt auch noch ein Krieg und die Familie kann nicht zurück und die Buddha-Statue liegt im Komposthaufen, eine goldene Buddha-Statue. Ja? Ich sehe den Eingefleischten blutet schon das Herz und da kommen schon die Tränen. Kann man doch nicht machen, eine Buddha-Statue im Komposthaufen. Es dauert Jahrzehnte, Jahrhunderte und die liegt da immer noch im Komposthaufen und alle möglichen Kompostsäuren fressen gegenseitig, aber wenn das eine goldene Buddha-Statue ist, die wird davon nicht angegriffen. Ja? Und irgendwann kommt einer und weiß, da ist eine Buddha-Statue und holt die raus und die ist immer noch heile. Ja? Das steht dafür, dass so dick die Störgefühle auch sind, solange sie anhalten, die Buddha-Natur geht davon nicht kaputt. Man kann die Buddha-Natur nicht kaputt machen. Der größte Zorn macht sie nicht kaputt, die größte Anhaftung macht sie nicht kaputt, die größte Eifersucht, die größte Dummheit macht die Buddha-Natur nicht kaputt. Das ist was sehr Tröstliches. Die Buddha-Natur geht nie kaputt. Ja, also, und selbst wenn einer vor lauter Gram über den Buddha eine Atombombe im Buddha-Zentrum zündet, der hat immer noch Buddha-Natur. Die geht nicht kaputt. Ja. Und dann haben wir auch so eine Beschreibung unseres Zustandes in Samsara. Eine bettelarme Frau, die ins Armenhaus geht, weil sie hungert und ist schwanger noch dazu. Und sie selbst sieht sich schlecht an, alle anderen Leute sehen sie auch schlecht an. Und dabei hat sie in ihrem Bauch, wovon sie noch nichts weiß, den, der in 30 Jahren der König über das ganze Land sein wird. Ja, und wenn der dann mal König ist, hat sie überhaupt kein Problem mehr. Dann werden alle sie toll ansehen und sie wird es gut haben und so weiter. Ja. Aber jetzt weiß es keiner, dass das in 30 Jahren der König sein wird, der jetzt da noch im Bauch sitzt. Ja. Und das ist unser Zustand. Ja. Also wir sehen unsere Erfahrungen jetzt und beurteilen die halt mit den samsarischen Maßstäben, ja, und sagen gut oder schlecht oder angenehm oder unangenehm. Wir werden das mit dem Buddha schaffen. Ja, wir werden Erwachen erlangen. Ja, früher oder später. Und dann ist alles gut. Ja, das ist so wie die Mutter, die dann, wenn der Sohn König geworden ist, es gut hat. Und von da aus rückwärts betrachtet, ist überhaupt nicht mehr relevant, was die Leute im Armenhaus gesagt haben über die Mutter. Ja. Und so unser jetziges Rummäkeln an uns selbst und an allen anderen und am Zentrum und an der Sangha und an der Politik und an unseren Eltern oder wem auch immer wir rummäkeln, ja, vor allem das Rummäkeln an uns selbst, also wenn wir wüssten, was Buddhaschaft bedeutet und wie das, also freudvoll, furchtlos und liebevoll wir sind, wenn wir das verwirklicht haben, und dann gucken wir von dem zurück auf die Zeit jetzt und dann, ja, also dann ist es einfach bedeutungslos, sich da jetzt irgendwie nach irgendwelchen Maßstäben über irgendwas aufzuregen. Völlig bedeutungslos. Und dann kommt hier noch ein letztes und es ist sozusagen die Wertschätzung für die Lehrer. Ja, wieder eine goldene Buddha-Statue und der Statuenkünstler da, Bildhauer oder so, der diese Statue gegossen hat, hat sie ja natürlich in so einer Tonform, also hat eine Tonform gemacht, hat die dann gebrannt, das Gold reingemacht und dann musste es ja erkalten, bevor man das wieder auseinander nimmt. Ja. Und wieder ist irgendwas dazwischen gekommen, der Statuengießer hat diese Tonform da nicht weggeklopft von der Buddha-Statue und man sieht von außen nur so einen unförmigen Klumpen, der da irgendwo rumsteht. Ja, so. Und keiner weiß, was da drin ist. Ja, und dann kommt eben einer, der weiß, da ist eine Buddha-Statue drin und der weiß, wie man so klopft, dass man das Golden, das Leuchten von der Buddha-Statue freilegt. Ja. Und das ist was buddhistische Lehrer machen. Ja? Die sehen den Buddha in uns und die klopfen alles weg, bis nicht Buddha ist. So einfach. Ja. Das ist manchmal so, dass wir mit dem identifiziert sind, was nicht Buddha ist, und nicht mit dem, was Buddha ist. Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen schmerzhaft. Da gucken die Lehrer auch, wie weit können sie gehen. Ja? Also wie die schütteln und gucken so ganz vorsichtig mal. Ne? Also ob der Schüler mit sich machen lässt. So rumklopfen und Teile abklopfen. Und da sind die Schüler eben unterschiedlich. Ne? Der eine ist da sehr sensibel und so immer, wenn so ein kleines Teil abplatzt, dann sagt er Aua. Ja? Und andere, die schon mehr Vertrauen in die Buddha-Natur haben, die, denen kann es nicht deutlich genug gehen. Ja? Also unser heftigstes Beispiel ist so die erste Lehrer-Schüler-Beziehung unter den Katschis, nämlich zwischen Thilopa und Naropa. Die stehen da auf einem Dach von einem mehrstöckigen Haus und Thilopa, der Lehrer, sagt zu Naropa, seinem Schüler, wenn ich einen guten Schüler hätte, der würde jetzt hier runterspringen. Ja, das ist der Running Gag der Katschi-Linie. Ne? Wie die Geschichte weitergeht, erzähle ich aber erst dann, wenn wir über die Geschichte der Katschi-Linie reden und dann, was in diesem speziellen Lehrer-Schüler-Verhältnis da passiert ist. Ne? Aber es gibt heute noch Lehrer, die mit ihren Schülern Fallschirmspringen gehen oder Bungee-Springen gehen oder andere stürzen sie in geistige Abenteuer oder was auch. Ne? Also, das ist die Rolle der Lehrer, den Buddha aus uns rauszuklopfen sozusagen. Der sowieso die ganze Zeit da ist. Das ist ja nicht etwas, das gemacht wird. Ja? Das ist der große philosophische Unterschied dieses Textes zu Texten im zweiten oder im ersten Lehrzyklus. Der Buddha-Geist, die Buddha-Natur ist die ganze Zeit voll da. Wir erzeugen das nicht mit der Praxis. Wir machen uns nicht zu Buddhas, indem wir etwas werden, was wir nicht sind durch die Meditation, sondern durch die Meditation fällt das weg, was uns davon abhält, Buddhas zu sein. Ja? Also ein Lama hat es mal so gesagt, es ist hier nicht kausal, sondern konsequenzial. Kausal ist, ich baue die Ursachen für Erleuchtung auf. Das ist Theravada und Mahayana. Konsequenzial ist, man guckt vom Ende her, vom Ziel her. Und wir sind schon Buddhas, die es eben nur noch nicht wissen. Und dann kann man ganz anders arbeiten. Und das ist, was der tibetische Buddhismus macht, das wir im dritten Lehrzyklus praktizieren. Wir identifizieren uns mit diesen Qualitäten. Erst in der Meditation und dann im Verhalten. Und plötzlich merkt man, dass es das ist, dass es gar keine Simulation ist, sondern Liebe ist etwas, das sowieso dem Geist innewohnt. Und es passiert dann von selbst. Das ist nicht mehr etwas Angestrengtes, etwas Gemachtes, etwas, das man von irgendwo herholt und sich dazu zwingen muss, sondern es ist etwas, das von selber passiert, dass man wahrnimmt, wie es dem anderen geht und auf ihn eingeht und nicht so sehr die eigenen Bedürfnisse projiziert, wie es vorher war. Oder. Das waren die neuen Beispiele, mit denen unser Erleben, unser Verhältnis zwischen dem Alltäglichen und der Buddha-Natur beschrieben ist. Dazu noch Fragen, Vertiefungen, Ergänzungen, Wünsche? Es gibt ein paar interessante Aspekte, wenn man guckt, was andere Religionen zu dem Thema sagen. Die sagen natürlich nicht Buddha-Natur. Aber das in uns, was steckt, was größer ist als das identifizierte Ich, sagen alle Religionen. Dass in uns etwas steckt, das an sich eine heilsame Tendenz hat, das nach Glück sucht, das nach Heil sucht, das über das Ich hinauswachsen will. Das sagen alle Religionen. Ja? Und der Buddha hat sogar darauf Bezug genommen, dass er gesagt hat, dass Menschen nach Heil suchen, nach Glück suchen, nach Erwachen suchen, ist eine Funktion dieser offenen Weite, die die ganze Zeit da ist und unser begrenztes Erleben erfüllt es nicht. Unsere begrenzten Erfahrungen sind immer so wie der Versuch, das Meer in eine Nussschale zu fassen. Ja, das geht nicht. Ja. Diese Weite, in der wir freudvoll, furchtlos und liebevoll sind, die wird nicht befriedigt durch begrenzte Erlebnisse. Ja, eine Tüte Chips ist halt irgendwann alle und eine Party ist irgendwann zu Ende und ein Verliebnis ist auch irgendwann durch. Ja? Aber diese Weite des Geistes ist unbegrenzt. Und alles, was eben begrenzt ist, wird dem nicht gerecht, ist weniger als das, macht uns nicht endgültig zufrieden. Und diese Suche nach dem, was unser Ursprung ist, in Anführungsstrichen, ja, das macht, treibt uns an. Das ist, was uns nach Glück suchen lässt und was uns Leid als leidvoll erleben lässt. Und das sagt nicht nur der Buddha, das sagt auch Thomas von Aquin zum Beispiel über ein christlicher Philosoph. Er nennt es das Desideratum Naturalis, den natürlichen Durst des Menschen, das natürliche Verlangen des Menschen nach seinem Ursprung. Und bei Thomas von Aquin lässt sich das Ganze natürlich dann nur christlich interpretieren, mit einem Gott und mit, dass man dann sozusagen dem irgendwie versucht, auf die Spur zu kommen. Aber das wissen wir ja, wenn man sich befreit von den einengenden Konzepten, ist der Gott jetzt lieb oder böse und ist er jetzt schöpfend oder nicht schöpfend oder was weiß ich, wenn man das abstrahiert auf die letztendliche Wirklichkeit, das wir Buddha-Natur nennen, dann haben wir was vom Menschsein verstanden. Ja, Menschen überall auf der Welt suchen nach mehr Großzügigkeit und weniger Geiz. Menschen überall auf der Welt suchen nach mehr Liebe und weniger Hass. Menschen überall auf der Welt suchen nach mehr Weisheit und weniger Dummheit. Das haben alle Religionen gemein. Das haben die Wertesysteme rund um die Welt gemein. Ja? Und es hat damit zu tun, dass unser Geist so ist, wie er ist. Dass dieses Leuchten unbegrenzt weit für alles, was wir tun, immer die Grundlage ist. Und dass gemessen an dem, alles, was weniger ist als das, uns nicht zufrieden hinterlässt. Ja? Also wenn man das kapiert hat, dann hat man was ganz, ganz Wesentliches vom Menschsein verstanden. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht spätestens jetzt auf den Weg zu machen. Und die Gelegenheiten sind ja da. Ich würde gerne schließen mit einer Inspiration von Lama Genden Rinpoche dazu. Aber das würde ich gerne wieder machen mit der abschließenden Übung. Und bevor wir die abschließende Übung machen, noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und am besten die Fragen, die euch erst einfallen, wenn ihr draußen seid, die jetzt schon zu stellen, weil nachher seid ihr ja draußen.
Also ich habe eigentlich nicht unbedingt eine Frage, sondern ich bin nicht einig mit dem, was du sagst. Wenn du sagst, solange da Leid ist, ist irgendwas falsch.
Das vertiefen wir nachher oben in der Bibliothek, weil ich glaube, da gebe ich wieder, was Buddha gelehrt hat und das...
Also, bist du frei,
ne? Nee, ich leide sehr wohl. Also Zahnschmerzen sind zum Beispiel. Ne?
Nee. Also du liest das ja immer in der, ich würde es gar noch schon fertig sagen, ja. Ob du jetzt gegen den Rinpoche oder sonst irgendjemand liest, überall steht, wie wichtig das Leid ist. Oder Dzogchen Chamyang Kienze, der schreibt, es geht nicht um Glück.
Es geht doch genau um Glück. Das hat Buddha selber so gesagt. Er lehrt, ja, weil alle Wesen Leid überwinden und Glück suchen.
Ja, Leid überwinden. Ganz ja, genau. Und dafür brauchen wir das Leid, damit wir es überwinden.
Nee, da machst du einen ganz schweren Fehler. Leid hat keinen Wert an sich. Aber da bin ich mir sehr sicher, weil das haben wir sehr eingehend analysiert. Leid hat keinen Wert an sich.
Es hat den Wert, dass es ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zum Glück ist und dass wir alle, wenn wir nur im Glück wären, den Weg des Dharma überhaupt nicht gehen könnten.
Dann bräuchten wir ihn gar nicht. Wenn wir alle die ganze Zeit glücklich wären, bräuchten wir kein Dharma.
Ganz genau.
Dann wäre es so.
Aber es ist nicht so, sondern wir sind eben Menschen, wir leben in diesem Samsara und genau deshalb brauchen wir das Leid, um dadurch zu gehen, zu dem Glück.
Also das ist logisch. Das ist logisch Unsinn. Nein, das ist der Versuch, christliche Wertschätzung des Leids in den Buddhismus reinzudrücken. Das ist so nicht in Ordnung. Das Leid hat keinen Wert an sich. Das Leid hat nur die Hinweisfunktion, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das ist genau, was der Buddha hier beschreibt. Da ist die Buddha-Natur, diese Weite. Und da sind unsere begrenzten Erfahrungen und die werden dieser Weite nicht gerecht. Und diese Diskrepanz, die erleben wir als Leid.
Genau, und daraus entsteht die Motivation.
Ja, wir brauchen nicht das Leid, wir haben ja,
genau,
das Leid.
Ja, genau, danke. Genau, das ist der Punkt. Genau, genau, das ist der Punkt.
Wir brauchen nicht das Leid.
Und wir haben, ja, ja, das ist genau der Punkt.
So würde ich es. Genau so eine Erscheinung wie alles andere auch. Und deshalb ist es wertfrei. Es ist nicht schlecht. Es ist einfach da.
Wenn man,
es ist wertfrei. Ich wehre mich nur gegen diese Dichotomie, die du benennst.
Also es ist eben nicht wertfrei, weil solange wir leiden, ist es eben ein Zeichen dafür, dass wir nicht erwacht sind.
Und es geht ja nicht darum, an dem Leid zu leiden, sondern es geht darum, es als eine Quelle zur Erkenntnis zu nehmen.
Ja, natürlich. Aber deswegen stellen wir das doch nicht auf den Podest und sagen, toll, tolles Leid.
Es geht auch nicht darum, es um aufs Podest zu stellen, sondern es gleichwertig anzunehmen.
Nee, es ist nicht gleichwertig. Nein, 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 nein.
Nein. Und Glück das Richtige.
Nein, das ist genau das, was es nicht ist. Das ist genau das, was der Buddha nicht gelehrt hat, dass das Leid gleichwertig wie es Glück ist. Das ist diese Dualität von...
Es ist eine gleichwertige Erscheinung.
Nein, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Deswegen sagen wir dem Samsara und dem anderen Nirvana. Und Samsara aus einer erwachten Perspektive gibt es da keinen Unterschied. Aber aus der nicht erwachten Perspektive, wir bräuchten diese ganzen Beispiele nicht, wenn es diesen Unterschied nicht gäbe.
Ja.
Deswegen gründen wir eine Kommunikationsgruppe. Das Einzige ist interessant daran, dass man das versteht. Der Buddha hat nicht gemeint, der Geist sei etwas Neutrales. Das hat er nicht gemeint.
Auf einer anderen Ebene, dieser erwachte Geist ist auf einer anderen Ebene als alle Erscheinungen.
Ja und nein. Ja und nein.
Dann zieh dich doch mal auf das Ja. Dann wird es vielleicht klar.
Ja im Sinne von Tantra, von Kontinuum. Ja?
Genau.
Da ist im Zahnschmerz sozusagen auch, wow, welche Power.
Genau.
Ja?
Genau, darum geht's.
Ja?
Ja.
Genau. Aber es geht jetzt nicht darum, sozusagen mir absichtlich Zahnschmerzen zuzufügen, damit ich die Power erlebe.
Nein, Michael, darüber rede ich nicht, sondern genau darum, dass in dem Zahnschmerz die Power ist. Und wenn man nicht ins Leiden geht, sondern in die Erkenntnis, dann ist das eine unglaubliche Quelle.
Ja, natürlich.
Ja,
aber
widerspreche ich die ganze Zeit.
Ja, aber warum widersprichst du mir denn dann?
Ich widerspreche dir nicht, sondern ich sage nur, das Leiden ist... Ich beziehe mich darauf, dass diese Dichotomie einfach für mich nicht haltbar ist, weil in dem Leid bereits die Quelle für dieses Boah.
Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Der Zahnschmerz ist erstmal was anderes als Leiden. Zahnschmerz ist erstmal ein Erlebnis.
Ja,
so.
Genau.
Und Leiden tut man dann, wenn man sozusagen mit diesem sogenannten verschleierten Bewusstsein, mit diesem Ich-Bewusstsein an den Zahnschmerz andockt. Das ist aber doof.
Ja, dann ist die Bewertung ja klar.
Ja? Das kann man dann immer weiter. Genau, dann wird es leiden. So.
Das ist das Konzept, ne? Ja.
So. Und genau das macht Samsara aus. Ja? Wir leiden aus der Identifikation. So.
Ich glaube, wir sind uns an einem wesentlichen Punkt einig. Und
das nee, weil du von Dichotomie sprichst. Es geht gerade nicht darum, sondern es geht darum, aus einer erwachten Perspektive ist Zahnschmerz genauso gut wie Orgasmus.
Genau.
Ja, aus einer erwachten Perspektive.
Davon spreche ich.
Ja. Aber dann leidet man nicht am Zahnschmerz, sondern dann hat er die gleiche Intensität wie ein Orgasmus.
Du gehst immer wieder auf diese psychische Ebene des Leidens, aber von der spreche ich nicht. Sondern ich meine diese Energie, die da drin steckt, diese Qualität, die im Leid, in was Leidvollem ganz genauso steckt wie im Orgasmus, der kann auch leidvoll sein im Übrigen.
Okay, also auf die Einweihung bin ich gar nicht scharf, leidvoll Orgasmus.
Aber dann wäre es kein Leiden mehr.
Was wäre dann kein Leiden mehr?
Ja,
wenn,
genau.
Wenn der Zahnschmerz sozusagen kein Leiden mehr darstellt, dann ist es ja kein Leiden mehr, wenn ich da nur die Power drin sehe.
Das ist ja genau dieser
blitzschnelle
Weg, das Leid, also diese Qualität zu erkennen und dadurch das Leid zu...
Aber davon habe ich ja gesprochen.
Ja,
davon habe ich ja gesprochen.
Ja,
aber dann ist das Leid, dann ist das Leid aber weg.
Dann ist es weg, genau.
Ja, genau, und da ist aber das Ziel.
Ja, was heißt das Ziel? Ja, das ist ein Weg. Ja.
Das Ziel ist, frei von Leid zu werden.
Ja,
das
aber
ist
dabei
das Ziel.
Ist ja, darin ist ja enthalten.
Ja. Dann, wenn man es erlangt hat, wenn man Erwachen erlangt hat, ist kein Leiden mehr.
Nein, aber davor ist ein Teil dieses Wegs zum Ziel.
Es ist sozusagen der Grund, warum man überhaupt losgeht.
Ja, ganz ja? Genau.
Ja, aber deswegen würde ich ihm zustimmen, es ist nicht etwas, was wir brauchen, sondern was wir haben.
Ja.
Weil wenn wir es nicht hätten, dann wären wir ja schon da.
Genau, bin ich völlig an.
Okay.
Ja, aber es ist in die Richtung, ich habe mir kürzlich überlegt, ob man vielleicht erst dann irgendwie ins buddhistische Zentrum kommt, wenn man irgendein Problem hat, das man irgendwie lösen möchte oder ein Leid oder so und vielleicht über ein Leid darauf hingestupst, also dass die Nase dann da hingestupst wird, dass man sich mal beobachtet, was man denkt, was man fühlt und so weiter. Das ist ja auch so ein Prozess, dass es eben so ein Auslöser ist oder so. Ja.
Also, da habe ich mir die Frage gestellt,
was machen jetzt eigentlich Jugendliche, die sind einfach gut drauf.
Ja.
Viele?
Ja.
Naja.
Beobachten die sich auch beim Denken?
Nein.
Oder ist das ein Prozess, den man dann später
führt? Wir gucken mal an unseren Jugendvertreter.
Es braucht schon eine gute Portion Leid, um dann irgendwann mal vielleicht woanders Werte zu suchen. Und die Werte sucht man als Jugendlicher, sucht man vielleicht nicht direkt nach zeitlosen Werten, weil man sie in erster Linie nicht braucht. Aber ich sehe das auch so, dass egal was für Zustände aufkommen, und der Buddha hat gelehrt, es gibt so viele Zustände, das ist unfassbar viel, aber der Geist selber, um sich widerspiegeln zu können, braucht es zeitlose Werte. Und das ist es, wo ich doch denke, warum wir uns hier alle auch versammeln, um uns darauf auszurichten und da auch andocken zu können.
Also ich versuche es mal zu verknüpfen. Es gibt unzählige verschiedene Motive, weswegen Leute ins Zentrum kommen, aber es ist sicher für viele ein Grund, ist so der Punkt, die Befriedigungen, die so angeboten werden, sind irgendwie nicht das, was man sich verspricht, was zum Glück führt. Ja. Und da sind 17-Jährige natürlich noch ein bisschen anders drauf. Da wachsen noch alle Bäume in den Himmel. Ja, also mit 17, da ist auch unfair zu erzählen, jedes Verliebnis wird sein Ende haben. Ja, also 17-Jährigen sowas zu erzählen, ist fast ein bisschen wie dem Kind die Bonbons wegzunehmen oder so. Ne? Also man muss schon ein bisschen was erfahren haben, dass so diese Standard-Glücksversprechen auf Dauer nicht tragen. Dann kommen Leute ins Zentrum.
Ne? Ja, also was ich meine.
Und insofern könnte man das so interpretieren, wie du sagst. Ne? Ohne dass man leidet, kommt man nicht auf die Idee, dass man was ändern sollte. Ne?
Also ich habe irgendwann mal angefangen, mich hinzusetzen und zu meditieren. Und dann hieß es, man soll mal gucken, was man so denkt. Und das angucken und so. So. Und jetzt kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern, wie das vorher war. Also deshalb die Frage, wie war ich zum Beispiel als Jugendliche oder wie ist meine Tochter jetzt? Habe ich das damals mitgekriegt, was ich da so denke? Oder habe ich dann, also gab es diese Instanz, die da so beobachtet, oder kam das jetzt erst durch dieses Meditieren? Mhm. Und daher jetzt auch, also was ist das jetzt?
Ist, glaube ich, individuell auch unterschiedlich.
Ist das dann schon ein Prozess, so eine Stufe, wo man dann so einfach bewusster wird?
Das glaube ich schon. Und ich glaube, da haben Leute auch unterschiedliche Startpunkte. Also wie selbstgewahr oder selbstachtsam ist jemand. Und das sieht man, dass Menschen da ganz unterschiedlich drauf sind. So, ne? Oder auch in welchen Lebensthemen ist jemand gewahr oder nicht gewahr. Ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Bereiche. Ne?
Da war dann halt meine Vermutung, dass das eben vielleicht durch ein Problem, ein Leid vielleicht hervorgerufen wird, dass man sich da gewahrer wird vielleicht.
Mhm. Ja, das glaube ich auch.
Weil man irgendwas lösen muss. Oder?
Ja. Also insofern wäre das eine Illustration für, wenn man nicht leidet, geht man nicht auf den Weg. Und da gibt es tatsächlich eine Geschichte, die der Buddha auch gelehrt hat. Wenn es den Leuten richtig gut geht, dann kommen sie nicht auf die Idee, Dharma zu praktizieren. Und wenn es ihnen richtig, richtig schlecht geht, dann geht es ihnen so schlecht, dass sie gar keinen inneren Überschuss haben zum Praktizieren. Man braucht also, und da gebe ich dir jetzt recht, eine Mischung eine Mischung aus Überschuss und Hinweis darauf, dass es das Samsara nicht bringt. Und das nennen wir Leid. Hinweise darauf, dass es Samsara nicht bringt, sind Leid. Ja. Und da wird tatsächlich beschrieben, dass es Welten gibt, Zustände gibt, in denen den Wesen es so gut geht, dass sie nie im Leben auf die Idee zur Praxis kämen. Das stimmt. Ja.
Das war genau die Überlegung, die ich da mache.
Ja, 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 das stimmt.
Ob es einfach manche Leute gar nicht brauchen.
Ja. Also insofern kriegt das Leid ein kleines Lorbeerblatt, aber nicht einen ganzen Lorbeerkranz. weil worum es nicht ging, und deswegen habe ich so heftig widersprochen, so ein Gleichgewicht zwischen Leid und Glück. Das ist was Christliches. So, aus buddhistischer Sicht ist Leid doof.
Ich sage jetzt nichts mehr.
Ja, nachher in der Bibliothek. Ja, aber das war letztens ja auch diese Frage, ist das ein Zitat vom Buddha, wenn ich keine Freunde habe, kann ich auch keine Feinde haben? Das genau wäre eine falsch verstandene Idee von dieser Natur des Geistes, weil keine Freunde haben ist arm. Und keine Freunde haben, damit man keine Feinde haben kann, ist dualistisch. Und Buddha hatte viele Freunde und er hatte auch Feinde, aber nicht deswegen, weil er Freunde hatte, sondern weil es in Samsara immer irgendwelche blöden Männer gibt. Es gab sogar Mordanschläge gegen ihn, Buddha und alles Mögliche. Ja. Aber das hat ihn nicht gestört. Und die Natur des Geistes ist nicht neutral. Die ist nicht sozusagen gerecht zwischen Leid und Glück. Die Natur des Geistes ist sehr einseitig. Die ist einfach Glück. Und nur das.
Kein Widerspruch, bin ja nicht deiner Meinung.
Super, okay, ja dann. Dann ist gut. Ja, dann habe ich mich vielleicht an eine Formulierung aufgehängt, die ich christlich interpretiert habe, die aber gar nicht so gemeint. Weil da bin ich ein bisschen, also wir haben das sehr genau analysiert, weil wir ja aus dem Westen kamen und mit dem Leid und so. Da haben sie schon ein bisschen drauf geguckt, dass wir im Kibi da so diese westlichen Konzepte da zerschmettern. Ne? Gut, jetzt aber. Ich habe vorhin schon versprochen, wir kommen in die Schlussgerade. Jetzt setzen wir uns nochmal mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Wir erleben im gegenwärtigen Moment des Atmens und sind gleichzeitig dessen gewahr, was den Atem erlebt. Wir erlauben uns, den Raum, der das erlebt, wahrzunehmen, indem wir nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen immer eine Pause von ungefähr einer Sekunde machen. Wir bleiben gewahr beim Atmen und in der Sekunde, wo wir nicht atmen, was ist da? Dann erleben wir die Präsenz von Buddha Maitreya hier im Raum. Wir haben heute über seine 5 großen Abhandlungen gesprochen, haben in Details seiner wichtigsten geschaut. Und sowieso praktizieren wir hier auf seinen Grundlagen. Und wer mag, kann sich ihn vorstellen, wie er hier tatsächlich, wie er üblicherweise dargestellt wird, auf einem Stuhl in unserer Runde sitzt. Und er ist nicht Mann oder Person, sondern Ausdruck der Wirklichkeit des Geistes. Ausdruck dieses unbegrenzten Strahlens von Freude, Liebe und Furchtlosigkeit. Freude, weil die riesige Weite des Geistes unbegrenzt verwirklicht ist und zur Verfügung steht. Liebe, weil überhaupt keine Trennung erlebt wird zu den fühlenden Wesen. Furchtlosigkeit, weil diese Weite kann niemals kaputt gehen. Und die Worte, die jetzt kommen, hat Lama Gendun gesagt, aber die könnten genauso gut von Maitreya selbst sein. Lass deinen Geist in einem entspannten und ungekünstelten Zustand verweilen. In diesem Zustand, die Gedanken sich bewegen sehend, bleibe entspannt. In diesem Zustand wird Beständigkeit eintreten. Kein Anhaften an Beständigkeit, keine Furcht vor Bewegung. Keinen Unterschied zwischen Bewegung und Beständigkeit kennend. Geist entsteht aus Geist. In diesem Zustand ruhe, wie du bist. Entspannt. Kein Ergreifen. Kein Anhaften. In diesem Zustand entsteht Wirklichkeit, wie sie ist. Die Essenz deines eigenen Geistes. Höchstes Gewahrsein, ausstrahlende Leerheit, und du wirst nicht davon zu sprechen wissen. In diesem Zustand wird eine entspannte Beständigkeit kommen, ohne diese Beständigkeit als ein Ding für sich anzusehen. Natürlich, entspannt, frei. Erfahrungen im Geiste weder haltend noch zurückweisend. So, bitte verweile. Und dann steht der Buddha Maitreya auf und kommt zu jedem von uns und gibt seinen Segen, dass uns dieser Weg gelingen möge. Und wir erleben mit dem Segen, dass er diese Erfahrung von der unzerstörbaren, strahlenden Natur des Geistes direkt auf uns überträgt. Das geht direkt ins Herz. Und er besiegelt den Segen mit dem Mantra. Das auf Deutsch übersetzt lautet: Gehe, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theater Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und er gibt den Segen ein zweites Mal mit dem Mantra, wirklich als Bekräftigung des wir jeden Rückenwind haben, den wir brauchen, und dass es uns gelingen wird, wenn wir gehen. Theater Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Beim dritten Mal nehmen wir den Segen mit für alle die, denen wir werden helfen können, wenn wir etwas verwirklicht haben. Wenn wir in dieser strahlenden Unerschütterlichkeit, in dieser liebevollen Freude strahlen, dann kommen Wesen und werden andocken. Virtuell sind sie schon hinter uns und hoffen, dass uns etwas gelingt, damit wir helfen können. Wir nehmen den Segen jetzt für sie mit. Theater Om Gate, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und so verstehen wir den Sinn der Widmung, die nach jeder buddhistischen Aktivität gesprochen wird. Möge all das Gute, das heute Abend geschehen ist, nicht nur uns selber helfen, sondern allen Wesen dabei helfen, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Das Erkennen vom Geist. Danke fürs Dabeisein heute Abend. Und wo es das praktisch zu erleben gibt, habe ich ja schon angesagt. Jetzt gleich am Wochenende mit Lama Thielmann. Wir haben dann Dienstag den nächsten philosophischen Abend. Und dann gehen wir jetzt die nächsten Male in die Praxis. Also wie wird man ein Buddha? Wie identifiziert man sich mit den Buddha-Qualitäten? Wie identifiziert man sich mit Liebe, mit Furchtlosigkeit, mit Freude und so weiter und so weiter. Und dann gehen wir da in die Details dieser tibetischen Meditation. Bis dahin gute Zeit. Wer will, diskutiert noch mit mir weiter oben in der Bibliothek. Und da kann man sich auch Bücher leihen. Wir haben 1050 Buddha-Bücher, wo vieles von dem, was ich heute gesagt habe, in Details vertieft wird. Und ansonsten sieht man sich wieder nächste Woche oder, wer weiß, nächstes Leben. Komm jetzt gut heim.